Werbung.
So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speed Learning für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speed Learning.
Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist weiblich. Name?
Gisela Kirstein.
Alter?
Oh wei, 57.
Beruf?
Journalistin.
Geburtsort?
Bonn.
Gibt es so etwas wie ein Lebensmotto bei Ihnen?
Schwierig. Ja, ich glaube, wenn ich es auf den Punkt bringen müsste, ich habe da eigentlich nie groß drüber nachgedacht, aber bleib unbedingt neugierig.
Gut, das ist natürlich für den Journalismus eigentlich. Ja, obwohl ich merke heute, da können wir später vielleicht mal drüber reden, mir fehlt manchmal bei den so Berufseinsteigern echt der Biss.
Kenne ich. Das Problem kenne ich wirklich auch. Habe ich auch schon erlebt. Ich hatte mal eine Praktikantin, die fragte als erstes, wie, ich muss auch mal abends und am Wochenende arbeiten. Das war so ziemlich die erste Frage. Ich so, Entschuldigung, was tust du hier? Wir reden hier über Nachrichten, wir reden hier über Aktuelles. Wir arbeiten, wenn was passiert. Und ich könnte gar nicht still sitzen bleiben, wenn da draußen irgendwas Größeres passiert, ein Rücktritt im politischen Bereich oder sei es eben auch eine größere Katastrophe. Mich hält ja gar nichts zu Hause.
Na, dann geht's halt erst los, ne? Das ist genau der Moment. Ich habe gerade die Frage nach den Hobbys vergessen. Gibt es Hobbys oder ist das?
Nun ja, eigentlich habe ich keine Zeit für Hobbys. Aber in der Tat bin ich mal viel früher Ski gelaufen. Ich koche einfach leidenschaftlich gerne und da gibt es eine Überschneidung zwischen Beruf und Hobby. Das ist sicherlich das Thema Wein.
Ja, was gibt's denn Schöneres, als in Rheinhessen und Mainz sich mit Wein zu beschäftigen?
So sieht's mal aus.
Ja. Die Menschen, die mit Ihnen zu tun haben, was meinen Sie, sagen wir über Sie? Was macht Sie aus? Woran erkenne ich Sie?
Oh wei, das finde ich eine ganz schwere Frage.
Deswegen stellen wir sie auch gerne.
Lebendig, sehr präsent, starke Persönlichkeit. Viel Ausstrahlung, sehr neugierig, herzlich, hoffe ich, auch durchaus empathisch. Woran man mich erkennt, stellt unheimlich viele Fragen.
Ich finde, das ist immer so spannend, weil man kann ja diese Dinge auch immer so positiv und negativ deuten. Das ist natürlich, wenn ich neugierig bin, bin ich vielleicht anstrengend. Ja?
Bestimmt.
Ja?
Ich bin garantiert anstrengend.
Auf der anderen Seite,
je nachdem, wen man fragt.
Auf der anderen Seite, es geht natürlich, wenn man diesen Job zum Beispiel ernsthaft betreibt. Ich meine, was bleibt einem anderes übrig, als neugierig zu sein und anstrengend zu sein?
Naja, sagen wir mal so, ich mache diesen Job, weil ich glaube, ich bin von Beruf neugierig, aber ich bin eben auch von der Persönlichkeitsstruktur her neugierig. Ich bin so groß in so einer Familie groß geworden, die sich für vieles interessiert hat, die sich vor allen Dingen auch für Politik interessiert hat. Mein Vater war, glaube ich, genauso ein Politik-Nerd wie ich. Er war halt dann in einem Bundesministerium in Bonn. Aber wir haben abends am Abendbrottisch immer über Politik diskutiert. Eine meiner ersten, frühesten Erinnerungen ist tatsächlich, wie ich mit meiner Mutter, muss ich noch sehr klein gewesen sein, vom Fernseher sitze und das konstruktive Misstrauensvotum gegen Willy Brandt gucke. Wir haben natürlich Willy Brandt die Daumen gedrückt. Herbert Wehner ist damals gescheitert. Und solche komischen Erinnerungen habe ich. Ich bin natürlich auch Bundeshauptstadt Bonn, da war Politik allgegenwärtig, aber es wurde eben auch drüber diskutiert. Wir sind immer viel gereist, für damalige Verhältnisse erstaunlich viel gereist, 3-mal im Jahr in Urlaub gefahren. Das war damals in den 70er, 80er Jahren höchst ungewöhnlich. Und ja, das ist irgendwie, glaube ich, bei mir einfach eingebaut. Ich fürchte, wenn man Politiker heute fragen würde, die würden sagen, sie ist eine schreckliche Nervensäge. Und sie kann einfach nicht. Wie kann man denn immer so schrecklich kritische Fragen stellen? Aber für mich ist das einfach normal, Dinge zu hinterfragen, Dinge zu analysieren, sich seine eigenen Gedanken drüber zu machen. Das ist für mich ist das normal. Für viele andere fürchte ich heutzutage vielleicht nicht mehr.
So, ich habe gerade eine Frage aufgespart, merke ich, nämlich nach dem Geburtsort, ne? Und wir sind schon mittendrin, ne?
So ist es.
Ja, wir sind schon mittendrin in der Geschichte. Das heißt, war das Bonn oder wurde
Bonn? Ja, ja.
Okay.
Ja, ja, ich bin tatsächlich im Herzen von Bonn groß geworden. Natürlich genau zu der Zeit, wo sie noch Bundeshauptstadt war, tatsächlich. Bei uns gegenüber im Staatstheater wurde der Bundespräsident gewählt und kam dann raus. Ich glaube, es war Karl Carstens damals. Und ich habe Scheel noch erlebt als Bundespräsidenten, die Meine Schule war direkt auf der Diplomatenrennbahn, so haben wir das immer genannt. Das war die Hauptdurchgangsstraße zwischen Godesberg und dem Bundesviertel. Nebenan war das Bundeskanzleramt und das Palais Schaumburg. Mit diesen ganzen Dingen bin ich groß geworden. Ich habe Helmut Kohl, ist man dann mal beim Schallplattenkaufen begegnet in der Innenstadt.
Ja, aber was eigentlich faszinierend, ne? Ich glaube, also ich sehne mich ja zurück nach der Bonner Republik. Ich weiß gar nicht, ob ich damit alleine bin, weil ich glaube, irgendwie danach ist es abwärts gegangen, weil tatsächlich, das war irgendwie eine gute Zeit, ne?
Die Bonner Republik war unheimlich geerdet, weil die Bonner sind sehr ähnlich wie die Kölner und noch mehr rheinländischer als die Mainzer ist das schon sind. Und das heißt, die haben ihren ganz eigenen Kopf, ihre eigene Schnüss und die sagen frei aus, frei raus, was sie bewegt und was sie denken.
Das heißt keine Blase, wie man das heute sagt, sondern ich kriege, wenn ich Mist mache, kriege ich das auf der Straße sofort gesagt.
Und zwar um die Ohren gehauen. Weil der Rheinländer ist sowas von unverblümt. Vielleicht liegt das auch daran, dass ich immer so anecke. Aber ich war jetzt gerade wieder zu Hause in Bonn und es war einfach völlig schön, dass man da steht man, lernt wildfremde Leute kennen und die sagen einem auf den Kopf zu, na, du bist aber auch so und so drauf, oder? Ich so, ja.
Was macht deine Kindheit in Bonn aus?
Also ich habe ja ein tolles Bonn erlebt. Das hat sich heute natürlich auch verändert. Das war eben dieses sehr weltoffene Bonn. Viele Diplomaten, was damals ja, also viele unterschiedliche Nationalitäten auch, die einem im Straßenbild begegneten. Bonn war die, wir haben immer gesagt, die nördlichste Stadt Italiens. Also ein unheimliches Flair, viel draußen sitzen. Auch damals schon sehr, ja, auch eine sehr neugierige Crowd. Wir haben Fressreisen ins Elsass gemacht. Das ist immer so despektierlich gesagt. Also eine große Neugier auf andere Länder, Sitten, neue Küche. Es musste immer irgendwie was Kreatives, Neues sein. Man guckte nach neuen Rezepten. Es war wirklich eine große Weltoffenheit und gleichzeitig eine Bescheidenheit. Es war keine Hybris da. Diese Hybris, die ich manchmal aus Berlin wahrnehme, dieses, ach, wir sind doch hier die Besten. Sowas habe ich in Bonn nie erlebt. Es war einfach ein sehr intellektuelles, ein großstädtisches, politisch gebildetes Publikum. So kenne ich das.
Weltoffene Provinz, ne?
Ja, total. Ja, aber das ist sehr weltoffen, wirklich. Vielleicht einfach auch, weil man näher beieinander war. Bonn hatte damals 250.000 Einwohner oder so. Das ist natürlich eine andere Hausnummer als eine Millionenstadt. Und man begegnete sich einfach. Man traf sich auch permanent überall. Ja, man war irgendwie, es war dieses, wir sind wieder wer, aber in einem bescheidenen Rahmen. Und ich glaube, das hat viel mit Rheinland zu tun. Das hat viel auch mit Bescheidenheit zu tun. Die Bonner Republik war eine bescheidene Republik im Vergleich zu anderen Welt, anderen Ländern. Ja, also Helmut Kohl hat, glaube ich, die Einheit damit auch zustande gebracht, dass er sein Licht unter den Scheffel gestellt hat und halt wirklich in der Strickjacke rumgelaufen ist.
Also ich glaube, ich weiß nicht, ich bin ja ähnlich alt und ich habe das natürlich in der Zeit, wenn man das erlebt hat, haben wir natürlich Helmut Kohl eher kritisch gesehen. Heute gucke ich da ganz anders drauf. Der Mann hat wirklich ein ganz kleines Fenster in der Geschichte erkannt und das zeigt eigentlich, was für ein Taktiker er gewesen sein muss, dass das überhaupt alles so möglich war.
Helmut Kohl war, als er nach Bonn kam, eine Lachnummer. Das habe ich ja nur hautnah miterlebt. Mein Vater arbeitete in einem Bundesministerium. Er kam jeden Abend mit 3 neuen Kohlwitzen nach Hause. Das war unglaublich. Wir haben uns scheppig gelacht. Die Bonn hat sich lächerlich gemacht über die Birne, wie ja sein Spitzname.
Genau, Birne, ja.
Rauf und runter. Das war, die fanden den alle völlig peinlich. Wir fanden den alle hochgradig provinzlerisch, peinlich mit seinem komischen Pfälzer-Akzent. Der kam überhaupt nicht gut an. Wie gesagt, hochgebildetes Publikum, so ein wirklich eine geistesintellektuellen Elite, wenn man so ein bisschen will. Elite ist allerdings, das war eine sehr breite Elite. Ja, also die ganze Schule war so. Meine ganzen Mitfreunde in der Schule waren so. Wir kamen alle aus so einem gebildeten, ich würde sagen heute höhere Mittelklasse. Mhm. Professoren, Ärzte, solche Leute. Da war auch mal jemand dabei, dessen Vater arbeitete im Auswärtigen Amt und so. Sowas war halt völlig normal.
Und bei Helmut Kohl war ja das Witzige, das haben wir ja später nochmal mit Angela Merkel erlebt, niemand hat damit gerechnet, dass er 16 Jahre bleibt.
Wir haben den alle komplett unterschätzt.
Ja.
Und ich glaube, das war ihm vielleicht auch gar nicht so unrecht am Anfang. Kohl war, ich habe ihn später nochmal, sehr viel später, irgendwo habe ich ihn nochmal auch in Action erlebt als Politiker. Ganz viel später habe ich ihn dann auch im Rollstuhl sitzend in Ludwigshafen noch gesehen. Ich habe noch nie einen Berg von einem Mann gesehen. Der war wirklich
eine Aura gehabt, ne? Er hatte
keine gute Aura. Er hatte eine sehr einschüchternde Aura. Und er hat auch seinen Körper sehr bewusst dazu eingesetzt, Menschen einzuschüchtern. Gut, das war jetzt natürlich dann im späteren Zeitpunkt, ja. Also der war wirklich ein gnadenloser Machtmensch auch.
Ich weiß gar nicht, wo das war. Es war irgendein Pressetermin und er ist halt in den Raum gekommen und ich hatte das, als Angela Merkel da bei der IHK gesprochen hat, und da stand ich halt auch so sehr, sehr günstig, als sie da reinkam. Also sie hatte definitiv aus meiner Sicht diese Aura nicht. Das war so völlig unspektakulär. Sie ist einfach so an einem vorbeigegangen und vorbei war's. Und Helmut Kohl hat man halt gemerkt,
ja, an dem
der kommt rein.
Definitiv, ja. Der kommt rein, genau. Der, ja. Wobei, ich habe ja das Gefühl, die Deutschen mögen das, wenn jemand nicht so auftrumpft. Also sie haben Angela Merkel ja sehr geliebt.
Tja, also anderes Thema.
Anderes Thema, genau.
Eine Frage, die ich jedem meiner Gäste stelle, waren Sie eine gute Schülerin?
Ja.
Ja?
Ich war so ziemlich die Beste.
Okay.
Ja, ich war eine Einser-Schülerin.
Okay.
Ja, das hat mir auch wenig Beliebtheit damals eingebracht. Aber ich gehörte zu den Überfliegern. Das kann man leider nicht an, das muss man so sagen. Also ich höre auf, mich dafür zu entschuldigen.
Nee, muss man
ich auch. Hatte früher immer das Gefühl, ich muss mich dafür entschuldigen.
Ich glaube, dafür muss man sich nicht entschuldigen. Haben Sie gewusst nach der Schule, wo das hingeht, was Sie machen wollen?
In keinster Weise. In keinster Weise. Ich weiß noch, wir waren sehr, sehr weit weg von Berufen und von Berufsbildung in unserer Schule noch. Das war eine sehr geschützte Kindheit. Ich sehe mich noch an meinem Abitag da stehen und denken, was mache ich jetzt eigentlich mit dem Rest meines Lebens? Ich habe dann mal angefangen zu studieren. Einfach so aus dem Bauch raus. Im Nachhinein war es natürlich genau das Richtige. Ich habe Englisch und Geschichte studiert.
Okay.
Und bin dann auch in die USA gegangen und habe dann richtig auch amerikanische Literatur und Geschichte studiert. Ja, ich habe ganz spät erst gemerkt, dass ich eigentlich geboren bin für den Journalismus. Da war ich schon fast 30. Ich habe ganz spät angefangen.
Die Journalistin Gisela Kirchstein hier zu Gast bei Antenne Mainz. Gisela Kirchstein ist Journalistin aus Mainz und hier zu Gast bei Antenne Mainz. Wir haben schon erfahren, es hat ein bisschen gebraucht, bis sie beruflich durchgestartet ist. Sage ich übrigens meinen Kindern auch immer, das ist gar nicht so wichtig, sich vorne zu beeilen, weil hintenrum haben sie, glaube ich, eine Menge Zeit, wenn das mal vielleicht bis 70 geht oder weiter.
Ob man da irgendwie 3-4 Jahre früher oder später aufhört zu arbeiten, ich glaube, es ist heute sowas von egal.
Also ich komme noch aus einer Generation, die einfach sehr ausgiebig studiert hat. Wir hatten ja auch Gott sei Dank noch nicht dieses Bachelor-Master-System.
Es war ein Studium, ne? Also man war selbstverantwortlich.
Ja. Also ich habe fast 10 Jahre lang mich an der Uni rumgetrieben, sage ich immer so schön. Ich habe da aber auch viel gemacht. Das klingt heute so lange, aber ich war erst in Würzburg 3 Jahre. Dann bin ich in die USA für ein Jahr gegangen. Dann bin ich nach Mainz gekommen. Dann habe ich nach den damaligen Vorschriften wieder quasi wieder von vorne angefangen zu studieren. Die haben mich nach 4 Jahren Studium verpflichtet, Kurse aus dem Grundstudium nachzumachen. Das war ja alles Irrsinn. Ja.
Aber es hört sich trotzdem nach einer guten Zeit an.
Ich hatte Spaß. Ich habe ganz viel
das
gemacht.
Aber das ist doch irgendwie, ich meine, manche wissen, was sie machen wollen. Und ich finde, gerade wenn man es nicht weiß, was habe ich denn für eine Möglichkeit ausprobieren? Ich muss ausprobieren. Und das heißt, es dauert vielleicht ein paar Jahre länger.
Wir durften noch rechts und links gucken, sage ich immer. Also wir haben alles Mögliche gemacht. Ich bin dann auch tatsächlich in die Studentenvertretung gegangen, in die Fachschaft. Wir haben uns engagiert. Freunde von mir haben dann den AStA gestellt. Die habe ich so unterstützt, habe gedacht, aber ich muss mich auch mal ein bisschen um mein Studium kümmern. Wir haben Partys organisiert, riesige Studi-Partys in der Muschel hier auf dem Mainzer Unicampus. Und ich würde sagen, dadurch haben wir wahnsinnig viel gelernt. Ich kann heute eine Party aus dem FF organisieren. Das habe ich im Studium ausprobiert sozusagen.
Ja, aber ich finde,
das ist auch eine Technik.
Ich finde, das ist doch genau das, was man aus dieser Zeit mitnehmen sollte. Nehmen Sie uns ganz kurz mit in den USA. Wo waren Sie?
Ja, ich war tatsächlich ein Jahr in Texas.
Deep in the heart of Texas.
Aber ich hatte das große Glück, was viele ja gar nicht wissen, Texas hat eine wunderschöne Hauptstadt, die heißt Austin. Heute ist das bekannter durch das Festival, was es da gibt, das Southside. Das gab es damals allerdings alles noch nicht, aber Austin war die liberale Enklave, Oase, muss man sagen, von Texas. Und eine Musikstadt durch und durch, eine Bluesstadt. Ich habe da Bluesgrößen in dem berühmten Bluesclub Antones gesehen. Es war eine großartige Zeit. Ich bin einfach ab ein Jahr studiert. Das heißt, eigentlich habe ich nur ein halbes Jahr studiert und den Rest bin ich rumgereist. Ich habe mir dann ein Auto gekauft und bin mal eben 3 Monate lang.
Das ist die beste Gelegenheit.
Es war grandios. Also von der Zeit zehre ich bis heute. Ich habe so viel gelernt, so viele Menschen kennengelernt, so mich selber so unheimlich weiterentwickelt. Und natürlich war das, damals gab noch kein Internet, es gab keine Handys. Wenn man da alleine mit dem Auto durch den Westen fuhr, dann war man alleine.
Ja.
Ja. Und man musste sich dann alleine durchschlagen.
Und die USA sind ja wirklich skurril. Das heißt, sobald ich mich aus der Großstadt bewege, kommt was völlig anderes.
Oh ja.
Ich war da völlig naiv. Wir waren mal in Chicago und dann fährt man halt so ein bisschen weiter und dann kommen da an dem Michigansee die ganzen kleinen Dörfer. Und man merkt, es wird konservativer, es wird auch spießig zum Teil. Man sieht das schon, wenn man vorne reinfährt, wo man ist. Und Gespräche, die man dann in irgendwelchen Pubs oder die sind wirklich abenteuerlich.
Und ich war noch in Texas. Und Texas ist noch 10-mal schlimmer. Das ist noch schlimmer als Bayern. Wir haben es immer so ein bisschen mit Bayern verglichen. Ja. Aber die sind wirklich skurril da unten.
Ja.
Also die laufen wirklich mit Cowboyhut und Knarre durch die Gegend. Das war ein Kulturschock, das muss man ehrlich mal so sagen. Aber ich fand das hochgradig faszinierend. Ich hatte das Glück, dass ich eben auch gleichzeitig an der Universität American Studies dann studiert habe und dadurch auch die ganze Kulturgeschichte und die ganzen Hintergründe und das Ganze auch reflektieren konnte. Ich hatte tolle Professoren und mir hat das einen Riesenspaß gemacht. Ich habe die ganzen Founding Fathers gelesen, also von Benjamin Franklin über, wie sie alle heißen, die ganzen Grundlagen der Amerika, wie dieses Land tickt, habe ich in diesem Jahr kennengelernt, sowohl intellektuell als auch praktisch. Das war natürlich.
Ja, ich glaube, wobei man muss sagen, Texas ist heute ein Tick anders, denn Texas ist Hightech-Land, also das sind total viele Ansiedlungen. Ich glaube, es ist auch weltoffener geworden. Und ich weiß nur, dass auch viele mittlerweile Unternehmen aus dem Silicon Valley Kalifornien verlassen in Richtung Texas. Also da hat sich irgendwas verschoben.
Ja, das gab es damals natürlich alles noch nicht. Wir reden über das Jahr. Ich hatte insofern noch ein sehr besonderes Jahr, weil als die Mauer fiel, saß ich halt in Texas.
Ja, weiter entfernt kann man ja fast da nicht sein. Ja.
1989, ja, 90, das war mein Jahr in Amerika damals. Und das werde ich nie vergessen. Ich habe das alles. Man war ja unheimlich weit weg. Ja, da kam ja nicht alles rund um die Uhr im Fernsehen und so weiter. Und deswegen fiel ich aus allen Wolken, als mich eines Mittags eine Freundin anrief, eine Texanische, und sagte, du musst sofort den Fernseher anmachen. They're dancing on the Berlin Wall. Und ich so, was redest du da? Wie bitte? Moment, sag das bitte nochmal. Sie tanzen auf der Berliner Mauer, habe ich gedacht, jetzt spinnt sie völlig. Dann habe ich den Fernseher angemacht und dann habe ich erst mal eine Viertelstunde lang gar nichts mehr gesagt. Und dann habe ich meine Eltern angerufen und habe gesagt, was bitte ist bei euch los? Also das war, man kriegte das ja auch nicht mit. Heute würde man das ja, die Vorläufer mitkriegen, die Demonstrationen, wie das Ganze bröckelte. Damals, wenn man in Texas saß, saß man in Texas, Punkt. Und da war der Rest der Welt verdammt weit weg.
Ja, ich habe zu der Zeit tatsächlich Radio gemacht, auch viel Nachrichten. Also ich steckte da mittendrin. Also das heißt, man hat es auch, also wenn man in der Nachrichtenlage drin war, man hat es ein paar Tage vorher gespürt, hier köchelt etwas und da waren ja skurrile Dinge vorher. Allerdings glaube ich, dass selbst 3 Tage vorher keiner darauf gewettet hätte.
Für mich kam es wirklich komplett aus heiterem Himmel und ja, wir haben dann spontan eine Party im, da gab es ein German House, das war so ein Groß-WG, die mal von Deutschen und für Deutsche gegründet worden war. Da gab es auch noch viele deutsche Studenten. Die war bei mir 2 Blocks weiter. Da haben wir dann am Abend erstmal eine Party geschmissen. Und als ich dann ein Jahr später hierher nach Deutschland zurückkam, war ich völlig entsetzt, wie ernüchternd und frustriert die Stimmung war. Ich dachte, jetzt muss doch hier der große Aufbruch kommen und die große Euphorie. Also ich glaube, ich habe das viel euphorischer deswegen miterlebt, quasi aus der Ferne, als das, was hier in Deutschland dann passierte. Da kamen dann ja die ganzen Diskussionen über die Wiedervereinigung, über die Einheit. Das habe ich alles geskippt sozusagen. Das ist alles an mir vorbeigekommen, gegangen. Und ich kam zurück und dachte, wow, wir sind wieder vereinigt. alle hier so, oh scheiße, wieder fallen.
Das war wirklich skurril.
Ich kann das nur aus meinem kleinen Erleben. Also ich hatte mit dem Osten Deutschlands gar nichts zu tun, habe aber 1992 mal ganz kurz für den MDR gearbeitet. Und da war mir bewusst, nee, das wird so nichts. Und zwar wirklich auch in der Selbstreflexion, dass die Westdeutschen da eine ganz große Schuld auch tragen, wie sie das gemacht haben. Das heißt also MDR als Beispiel, das ist meine kleine Bubble. Man hat ganz viele westdeutsche Importe geholt, ja, und hat die den Ostdeutschen vor die Nase gesetzt und denen erzählt, wir können das besser. Und wenn ich jemanden, der 30 Jahre seinen Job gemacht hat, zwar unter anderen Bedingungen, erzähle, der kann das besser, obwohl er auch 10 oder 15 Jahre jünger ist, dann erzeuge ich Frust. Und das ist dort passiert. Und ich habe auch, glaube ich, 3-4 Wochen gemacht und habe ich gesagt, das brauche ich nicht, weil das geht nicht gut einfach.
Also ich fand das dann sehr entsetzlich, hat ja ein regelrechter Ausverkauf stattgefunden. Ich habe dann ja hier in Mainz Geschichte auch unter anderem mitstudiert und wir waren einfach sehr politisch. Wir haben uns darüber die Köpfe heiß geredet, wir haben das diskutiert. Wir haben dann eine Studentenzeitung gegründet in der Geschichte und haben Artikel darüber geschrieben und so. Ich glaube, da fing das dann bei mir auch an, dass ich so langsam merkte, ich muss in die Richtung Schreiben gehen.
Ja, ja. Und was ich glaube bis heute, wir haben die zweite Diktatur auf deutschem Boden, die haben wir nicht aufgearbeitet und weder im Osten noch im Westen.
Also ich glaube sogar im Westen noch viel weniger.
Nein, weil es uns nicht tangiert hat. Wir haben einfach gesagt, okay, gehört jetzt dazu, neue Bundesländer, fertig, aus, alles gut.
Ja, wir haben das einfach eingemeindet.
Ja, schnell die Autos rüber, die alten. Und
aber ich hatte noch in den 90er Jahren, habe ich noch mal in der WG gewohnt in Mainz, in der berufstätigen WG. Und da war ein Mitbewohner, der kam aus Dresden. Und der war so richtig sächsisch, wenn ich das mal so sagen darf. Und da habe ich noch mal gemerkt, wie anders der groß geworden ist, wie anders der tickt. Schrecklich netter Kerl. Wir haben uns nächtelang unterhalten, haben einen dabei getrunken, haben uns gut verstanden. Aber schon ein völlig anderes Mindframe irgendwie so.
Ja.
Andere Struktur im Denken, auch ein anderes Herangehen an die Welt einfach.
Ja, aber ich glaube, da haben wir echt eine Chance verpasst. Ich glaube, das hätte man viel mehr auch in unsere Gesellschaft bringen müssen und tatsächlich auch berücksichtigen. Ja, es war ein anderes System, aber zur Miete gewohnt da in Leipzig war das. Und das war so eine stramme Kommunistin, die da auch, bei der ich da gewohnt habe. Und es waren aber spannende Einblicke. Ja. Aber einfach, und die haben natürlich, und das ist etwas, was natürlich im Westen weniger war, die haben natürlich ein Talent gehabt zu organisieren.
Das stimmt.
Das ist halt einfach, hat jeder jedem geholfen. Und wenn natürlich dann auf einmal alles kapitalistisch organisiert wird, ist das natürlich schnell weg.
Ich glaube, die konnten unheimlich gut improvisieren. Ich war vor 2 Jahren an der Mecklenburgischen Seenplatte zum ersten Mal in meinem Leben. Und da sah man noch ganz viel so an diesen Wochenendhäusern. Die sind nicht so geleckt wie bei uns, sondern die sind unheimlich gebastelt. Ja, da ist es was, da was dran gebaut und da was improvisiert und so. Und ich habe immer davor gestanden, habe gedacht, also bei uns würde jemand sagen, boah, das ist aber heruntergekommen. Aber das ist gar nicht heruntergekommen, sondern das war einfach improvisiert und zusammengebastelt.
Nein, der eine hatte das Material, der andere konnte bauen und so haben die sich arrangiert. Und haben
das war eigentlich eine großartige Leistung, ja.
Ja.
Und ich glaube, dass wir diese Leistungen auch viel zu wenig würdigen.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Gisela Kirstein. Den Fall der Mauer hat sie ganz aus der Ferne erlebt, da war sie gerade in den USA. Sie betreibt ein Online-Portal für Mainz, sie hat ein Buch geschrieben über die Flutkatastrophe im Ahrtal und sie ist meine Gesprächspartnerin hier bei Antenne Mainz, die Journalistin Gisela Kirstein. Ja, wir waren gerade so bei der generellen Situation rund um die Wiedervereinigung und all die politischen Dinge, die damals hier gelaufen sind.
Ich bin eben in diesem total diskussionsfreudigen politischen Bonn groß geworden. Und da wurde einfach an jeder Ecke viel über Politik diskutiert. Und ich habe das sozusagen mit der Muttermilch aufgesogen. Und heute erlebe ich immer mehr Leute, die sagen, nein, ich gucke keine Nachrichten mehr. Das ist mir alles zu viel und zu anstrengend. Das ist ja immer alles so negativ. Ich kann das gar nicht mehr verarbeiten. Und ich halte mich lieber fern. Also gerade in der letzten Woche haben mir das, glaube ich, 3 Leute erklärt.
Ja, wir haben natürlich diese Zeit der Multikrisen und das ist natürlich dann auch schwierig, immer überall so drin zu bleiben. Manchmal ist es vielleicht auch gesund, mal die Klappen zuzumachen, aber natürlich müssen wir doch schon sehr genau schauen, was um uns passiert. Da kommen wir, glaube ich, ja auch gleich noch auf ganz viele Themen.
Ja, aber eben, das Problem ist, glaube ich, wenn man aufhört, wenigstens einmal am Tag irgendwie mal Nachrichten zu sehen oder zu hören, sich einmal mal zu informieren und vor allen Dingen auch Hintergründe wahrzunehmen, dann wird man eben auch leichter Opfer von Fake News, von Populisten, die einem irgendwann ins Ohr träufeln und einfache Wahrheiten und einfache Lösungen verbreiten. Und das finde ich total gefährlich, weil ich erlebe gerade, was ich mir nie habe vorstellen können, wie dieses einfache Framing, auf was für einen fruchtbaren Boden das fällt, wie Leute das nachplappern, ohne nachzudenken, wie die es einfach glauben, weil sie es glauben wollen. Also ich bin ziemlich erschüttert, was da gerade passiert.
Wir haben aber, da können wir vielleicht später auch nochmal ausführlich drüber sprechen, wir haben natürlich auch ein Problem in unserem Berufsstand. Also ich bin bei vielen Dingen auch nicht mehr so einverstanden, wie gearbeitet wird. Also es gab früher mal so handwerkliche Grund, und da, ich bin noch nicht mal so jemand, der da so in alle Details geht, aber es gab so ein Grundhandwerkszeug, was ich heute ganz oft selbst in den, ja, sag ich mal, teuer finanzierten öffentlich-rechtlichen Medien auch nicht mehr unbedingt überall erfüllt finde.
Da bin ich natürlich
schmerzvolles Thema.
Schmerzvolles Thema in der Tat. Ich habe halt noch 12 Jahre für eine Nachrichtenagentur gearbeitet. Ich habe das noch gelernt. Mhm. Und ich weiß manchmal nicht, was meine Kollegen da treiben. Ich habe das Gefühl, die lernen das.
Also die ganzen W-Fragen oft nicht beantwortet, richtig, wo ich dann einfach denke, was ist das jetzt? Da fehlt ganz viel. Ja?
Was eine banale Nachricht ist. Mhm. Ja, wo ist der Kern der Nachricht und die einfach neutral formuliert aufschreiben können? Das Gefühl habe ich auch, dass das ganz viele gar nicht mehr können.
Lassen Sie uns ganz kurz nochmal, bevor wir jetzt hier über all diese Dinge sprechen, in den Lebensweg. Das heißt, hier in Mainz fertig studiert?
Richtig.
Und dann genau. In Mainz auch hängen geblieben?
So ist das.
Okay.
Wie das so ist.
Ich glaube aber tatsächlich, dass so, komme ja auch gebürtig aus Nordrhein-Westfalen. Ich glaube, dass da viele Ecken in Nordrhein-Westfalen tatsächlich sehr ähnlich mit Mainz und Rheinhessen tickend sind. Deswegen findet man sich auch wahrscheinlich hier relativ schnell.
Also ich habe immer gesagt, die ersten 10 Jahre wollte ich wieder weg aus Mainz. Da fand ich Mainz gar nicht attraktiv. Ich fand die Leute hier auch ziemlich unfreundlich. Ich finde auch, dass die Mainzer zwar sich sehr rühmen, weltoffen zu sein, aber gar nicht so schnell Menschen von außerhalb integrieren. Wenn ich mir nach 30 Jahren noch anhören muss, die ist ja gar nicht von hier.
Zugereist.
Ja.
Ja, das ist, wobei.
Da kann ich nur sagen, habt ihr noch einen an der Waffel, mit Verlaub.
Wobei, man muss jetzt dazu sagen, der Rheinhesse ist eigentlich echt insgesamt ein netter Zeitgenosse, Zeitgenössinnen oder wie man das heute sagt. Aber diese ruppige Art macht's manchmal auf den ersten Blick schwer, die Menschen sofort zu lieben. Aber wenn man mal verstanden hat, das ist halt so, dann funktioniert das auch ganz gut.
So, und jetzt kam nämlich dann der zweite Teil hinterher. Und dann kam ein Punkt, da habe ich mich in diese Stadt und in diese Gegend wirklich verliebt. Das kam tatsächlich ganz viel über die Fasnacht auch, über die politische Fasnacht, die ich einfach sehr, sehr liebe. Und das Zweite war, dass ich eben zunehmend entdeckt habe, das Thema Wein und Essen und Genuss. Und die Mainzer haben eine bodenständige Leichtigkeit, die ich sehr, sehr mag und die aber auch viel französisch inspiriert ist. Und da ich ein großer Frankreich-Fan bin, kommt mir das sehr gelegen. Und die Mainzer verstehen was von gutem Essen und von Genießen. Und da habe ich irgendwann angefangen, mich in diese Stadt und in diese Lebensart zu verlieben. Und seitdem will ich nicht mehr weg.
Okay, das ist doch eine gute Entscheidung. Jetzt haben wir schon gehört, Nachrichtenagentur, 12 Jahre, das kam nach dem Studium?
Nicht direkt, nein. Ich habe tatsächlich ganz banal bei einer Tageszeitung angefangen. Ich sage immer so schön, ich bin in die Mainzer Rheinzeitung reingestolpert und nicht mehr rausgefallen.
Ja, es ist,
das war wirklich so dieses, komm doch mal vorbei und schreib mal was.
Ja, es ist schade, das war ein tolles Experiment und es hätte auch gut gehen können.
Das ist ja auch eine ganze Weile gut gegangen, ja. Aber es war natürlich hat immer mit vielen Hürden zu kämpfen gehabt, war immer so ein bisschen ein Fremdkörper. Ich fand es großartig, ich habe da 3-4 Jahre verbracht, war also irgendwie im Handumdrehen dann auch Pauschalistin und bin da wirklich richtig reingeschlittert. Und da sind wir wieder beim Engagement. Ich bin einfach nicht mehr aufgestanden und gegangen. Ja, ich war einfach irgendwie immer da. Mich hat das fasziniert, diese Welt der Nachrichten, dieses Dabeisein. Ich weiß noch, ich sitze da eines Sonntags und schreibe irgendwas vom Wochenende. Und dann kommt jemand rein und sagt, Lady Di ist tot. da waren wir mitten im Geschehen. Da haben wir alles stehen und liegen gelassen sozusagen und haben uns um das Thema Lady Di ist tot gekümmert. Und das hat mich, glaube ich, reingezogen in den Journalismus.
Weil natürlich die Rheinzeitung auch dadurch positiv aufgefallen ist, dass ich auf dem Titelblatt auch manchmal Dinge gesehen habe, die nicht jetzt diese internationalen oder nationalen Geschichten waren, sondern ich habe auch mal was gesehen, was aus der Region war vorne.
Die Mainzer Rheinzeitung war eine der ersten Regionalzeitungen, glaube ich, sogar in Deutschland, die gesagt hat, lokal first. Wir heben das Lokale auf unseren Mantel, auf unsere erste Seite. Wir machen damit auf. Und das fand ich großartig. Ja.
Das ist ja das, was mich interessiert, ne? Genau. Weil alles andere bekomme ich ja tausendfach schon
das
woanders.
Das war damals eine Revolution. Das war eine richtige Revolution. Ich meine, die AZ hat das dann viele, viele, viele Jahre später auch mal gemacht, aber deren Prinzip ist immer noch, das erste Buch, der Mantel ist überregional, Punkt. Und ab und zu hat man halt mal einen Aufmacher aus dem Lokalen. Die Rheinzeitung hat das damals völlig strikt und konsequent durchgezogen. Und ich fand das großartig.
Ja, ich auch. Tatsächlich, das war, also die Zeitung hatte halt hier und da andere Macken, aber das war definitiv etwas, was wirklich ziemlich weit vorne war.
Das war sehr spannend. Mein Problem war damals, ich bin in eine Zeit gekommen, wo es keine Volontariatsstellen gab. Ich wollte natürlich dann immer ein Volontariat machen. Ich habe einfach keine Stelle gekriegt. Es gab keine. Es war so eine komische Zeit, wo die Zeitungen so gespart haben, ganz seltsam, dass es einfach diese Stellen nicht gab. Es wurde einfach 2-3 Jahre lang kein einziger Volontär eingestellt. Sonst wäre ich da sicherlich sofort dabei gewesen. Gab es aber nicht, also habe ich rechts und links geguckt. Ich bin dann tatsächlich mal für eine Hospitanz in den SWR abgewandert, habe Filme machen gelernt.
Okay.
Kann ich tatsächlich auch. Ich habe später dann auch noch mal ein Jahr oder so bei Zur Sache Rheinland-Pfalz im landespolitischen Magazin gearbeitet und habe zwischendurch auch mal beim ZDF für Talkshows gearbeitet, habe also Talkshow-Casting gemacht, die Menschen zu einem Thema heraussuchen, recherchieren, anrufen, fragen, ob sie bereit wären, in die Sendung zu kommen, ihre Geschichten hinterfragen und so. Das fand ich eigentlich auch sehr spannend. Da war ich dann im Hintergrund, das war Konrad und Co. damals. So eine eben menschliche Talkshow fand ich sehr spannend, hat mir gut gefallen. Und bin da tatsächlich, was ganz viele gar nicht wissen, auch mal habe einen Abstecher zur Allgemeinen Zeitung gemacht. Damals den Fehler gemacht, mich von denen abwerben zu lassen.
Okay.
Sollte dann da auch ein Volontariat machen. Aber da war ich dann irgendwie schon, also ich hatte da schon, jetzt muss ich direkt mal überlegen, 4-5 Jahre als Freiberuflerin gearbeitet,
na gut,
sehr
dann,
erfolgreich.
Dann hat man ja eigentlich schon bewiesen, dass man im Beruf steht
so. Und
dann ist das Volontariat eigentlich nicht mehr angebracht. Ne?
Ich hätte es eigentlich gemacht, um den Schein zu haben, war aber eigentlich ziemlich unglücklich damit, weil ich gedacht habe, es gibt hier den einen oder anderen, dem könnte ich erklären, wie es geht. Der wird mir dann aber erklären, wie es geht. Und dann hatte ich sozusagen den Glücksfall, dass ich einen Anruf bekam von einer neuen Nachrichtenagentur. Es gab ja DPA, gab es ja immer schon. Und die Nachrichtenagentur DDP machte damals neue Regionalstudios auf in den Bundesländern. Das war ja die einzige Nachrichtenagentur, die DPA mal auf diesem Feld Konkurrenz gemacht hat. Keine andere hat das gemacht. Und die machten in Mainz vor meiner Haustür ein neues Büro auf und suchten Leute, die sich in der Region auskannten. Da waren sie bei mir natürlich genau richtig und das war sozusagen Liebe auf den ersten Blick. Und da war ich dann da habe ich dann eine Art Redakteurin in Ausbildung gemacht, 5 Monate lang und war dann Redakteurin.
Das heißt, diese klassische Landespolitik-Berichterstattung auch dann? Okay.
Ja, da war ich dann Miss Rheinland-Pfalz sozusagen, weil ich war die Einzige.
Ich hab gut, dann, in Rheinland-Pfalz geht das auch, glaube ich, ganz gut.
Ich habe dann im Alleingang DPA in Grund und Boden geschrieben. Also wir waren anderthalb. Wir waren ein Team, aber wir hatten eben Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland als Region. Und noch Teile, ein bisschen Baden-Württemberg haben wir gelegentlich auch noch mitgemacht.
Aber jetzt muss man ganz ehrlich sein, also Rheinland-Pfalz wird in ganz vielen Medien auch mit einer Person dargestellt, während andere Bundesländer durchaus mal mehr Leute haben.
Ja, aber es ging ja darum, einen richtigen Rheinland-Pfalz-Dienst aufzuziehen. Wir haben das dann richtig hochgezogen. Und ich habe im Landtag gesessen, die Landtagsberichterstattung gemacht. Ich habe aus Kurt Beck, später Malu Dreyer, den ganzen Wechsel. Ich habe das alles hautnah mitbegleitet. Ich war wirklich Miss Rheinland-Pfalz sozusagen. Aus dieser Zeit kennen mich auch tatsächlich noch ganz viele Leute. Und DDP hatte nur leider das Problem, dass sie permanent pleite gemacht haben. Also ich habe allein 2 oder 3 Firmeninsolvenzen bei denen mitgemacht. Und nach der ersten oder zweiten habe ich gesagt, nee Leute, das ist mir zu anstrengend. Weil ich kann viel aushalten, aber das ging sogar an meine Nerven.
Das gab es dann immer diese, ich habe für einen Rundfunkanbieter, der immer die Lizenz, das war nicht klar, ob die sich verlängert. Und dann gab es immer diese vorläufigen Kündigungen mit dem Angebot im Falle dessen der Weiterbeschäftigung. Ich weiß nicht, hatten Sie sowas auch?
Nee, wir wurden gar nicht erst gekündigt, sondern okay. Es hieß dann so, ja, gibt es uns nächste Woche noch, ja oder nein? Und wie viele Leute schmeißen wir jetzt raus? Und ihr seid sowieso dabei in Mainz. Und wir waren irgendwie die Unbequemen in dem ganzen Unternehmen. Da habe ich auch gelernt, dass Medienunternehmen nicht unbedingt Leute mögen, die selber im Inneren Fragen stellen. Das fand ich dann ziemlich problematisch. Und nachdem ich dann also irgendwie 3-mal vor der Kündigung gestanden hatte, ohne was dazu zu können, habe ich gesagt, ihr könnt mich mal, ich mache mich wieder selbstständig. Und dann bin ich tatsächlich gegangen bei der einen Kündigung und habe aber von Tag 1 an freiberuflich für die weitergearbeitet. Hab dann die Fusion zu DAPD, die haben dann den deutschen Dienst von AP gekauft, dann haben sie zu DAPD fusioniert, dann habe ich zwischenzeitlich auch mal für AP gearbeitet, solange es die beiden noch parallel gab. War also eine wilde Zeit und nach 12 Jahren war dann eben tatsächlich das Licht aus. Da kam ich aus dem Urlaub zurück an Ostern und rief in der Redaktion an und sagte, was kann ich für euch tun? Das war an einem Montag und dann sagten sie nur, du kannst mit uns Frust saufen gehen, am Donnerstag ist Geld alle und wir machen hier das Licht aus.
Okay, der Letzte macht das Licht aus. Okay.
So, und das war dann meine große Krise, wo ich überlegt habe, wo geht das mit diesem, also wir reden über das Jahr tatsächlich 2013. Im gleichen Jahr kündigte die Rheinzeitung an, den Mainzer Ableger hier zu schließen. Das war also wirklich das waren noch die Nachwehen des Jahr 2008 und eine Riesenkrise auf dem Medienmarkt. Und das war bei mir der Punkt, wo ich überlegt habe, was machst du eigentlich? Was tust du eigentlich jetzt den Rest deines Lebens? Ich hatte dann zwischendurch, war ich schon ein paar Jahre lang politische Korrespondentin für Hessen und Rheinland-Pfalz für die Welt gewesen. Hab dann auch, als dann DAPD die Tore schließ, wurde ich dann mal kurz für 2, 3 Jahre Landtagskorrespondentin für die Frankfurter Neue Presse in Hessen. Habe ich mich mal mehr um Hessen gekümmert in der Zeit. Die erste schwarz-grüne Koalition in Werden erlebt. Volker Bouffier, Tarek Al-Wazir. Ich habe ihnen ins Gesicht geguckt. Sie sagten, wir machen es. Das war eine Sensation damals. Ja, habe mir aber überlegt, so, wo geht das? Ich habe damals schon gesehen, Tageszeitungen sind völlig in der Krise und das ist kein zukunftsfähiges Modell mehr. Jedenfalls nicht so, wie sie es machen.
Naja, also nur Stellenabbau alleine ist halt kein Konzept.
Das ist das Problem. Und ja. Sie haben immer weiter abgebaut. Die Redaktionen wurden immer weiter ausgedünnt. Die Qualität wurde immer schlechter, dann gab es wieder mehr Abbestellungen, dann hat man wieder mehr in der Redaktion ausgedünnt. Und irgendwann habe ich gesagt, Kinders, das ist eine Spirale des Todes. Ja, so kann das nicht sein.
Ich meine, wir haben es ja hier vor der Haustür, ist dann halt einfach die Abozahlen halt dann immer wieder für die nationale Vermarktung durch Zukäufe reinholen. Aber das funktioniert halt auch, das bringt dann 3, 4 Jahre wieder und dann funktioniert es nicht mehr.
Ich habe deswegen vor 10 Jahren gesagt, die Zukunft gerade des Nachrichtenjournalismus liegt im Internet und ich hatte Kollegen in Trier, die auch für die Nachrichtenagentur gearbeitet hatten als Freiberufler und die haben in Trier ein Regionalmagazin, 50 vor hieß das damals, ich weiß gar nicht, ich glaube, das gibt es nicht mehr. Und das war so eine Zeit, wo viele Regionalblogs so hoch poppten und die machten das auch mit einem hohen journalistischen Anspruch und dann habe ich gedacht, Mensch, sowas müsstest du doch für Mainz machen. Man kann sich das vielleicht nicht mehr vorstellen, aber es gab damals keine einzige Internetzeitung in Mainz. Ich war die Erste. Und dann habe ich gesagt, ja, wer, wenn nicht ich? Ich war so dreist und habe aber gedacht, du hast die Erfahrung in Stadtpolitik, du hast die Erfahrung, ich habe auch in Ortsbeiräten gesessen, ich habe das alles durchexerziert. Du kannst aber auch bis hoch Landespolitik, Bundespolitik. Du kannst das alles, also mach's doch einfach, du hast ja nichts zu verlieren.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Gisela Kirstein. Die Journalistin Gisela Kirstein ist meine Gesprächspartnerin hier bei Antenne Mainz. Sie betreibt unter anderem die Online-Zeitung Mainz und. Das ist Thema hier im Gespräch bei Antenne Mainz.
Wenn man, sag ich mal, so alleine in Anführungszeichen oder eine Zeitung in Eigenverantwortung betreibt, kann man auch jedes Thema anpacken.
Ich habe mir natürlich schon ein Konzept überlegt, richtig. Ich kann machen, was ich will. Das ist das Großartige. Aber ich arbeite natürlich nach strengsten journalistischen Regeln. Also ich mache das, was ich für die Nachrichtenagentur mache. Was wirklich das Seriöseste ist, was man an Journalismus machen kann. Auf dieser Basis mache ich meine Zeitung. Und sonst hätte ich mich das auch nie im Leben getraut. Ich weiß einfach extrem genau, was ich da mache. Ich weiß, wie Nachrichten geht. Ich weiß, wie eine Reportage geht. Ich weiß, wie eine Analyse geht. Ich kenne diese ganzen Spielarten aus dem FF. Lange Meldung, kurze Meldung, Interview, Mini-Meldung, Eilmeldung, alles. Ich habe das alles durchexerziert und ich habe das ist bei mir wirklich, man kann mich im Schlaf wecken und ich formuliere eine druckreife Nachrichtenmeldung. Ich habe das so eingebimst sozusagen, so intensiv gelebt, dass ich gesagt habe, ja, ich traue mir das zu, weil es ist natürlich auch so gesehen ein Risiko. Man kann sich ja auch sehr schnell in die Nesseln setzen, gerade wenn man Politikberichterstattung macht. Muss man ja wissen, wie zitiere ich jemanden, wie ist das korrekt, dass der mir auch nichts kann sozusagen. Mhm. Beziehungsweise, dass man sich mein Gesprächspartner auch nicht von mir über den Tisch gezogen fühlt. Der soll mit mir morgen ja auch noch reden. Man muss...
Das ist gerade im lokalen Journalismus ein ganz großes Problem. Das haben wir auch schon an der einen oder anderen Stelle hier im Haus gespürt. In dem Moment, wo man unangenehm wird,
ja,
kriegt man auf einmal den einen oder anderen O-Ton nicht mehr.
Und das ist mir nie passiert. Tatsächlich, das sage ich jetzt einfach mal so, weil ich nach einfach klaren journalistischen Regeln arbeite. Weil ich die Leute nicht...
Befreit aber leider nicht von irgendwelchen persönlichen Befindlichkeiten. Das gibt es manchmal.
Das stimmt, ja. Aber Presse ist eben auch eine Macht. Und sie kommen an uns eben auch nicht vorbei. Wir haben ja auch Rechte. Und jeder ist irgendwann früher oder später bei mir vorbeigekommen und hat doch mit mir geredet. Es gibt immer wieder die, die meinen, sie müssten das nicht. Das fliegt ihnen aber irgendwann um die Ohren, weil ich einfach glasklaren Journalismus mache.
Sehe ich auch so. Aber es gibt halt eine Situation, wo die mir da im Kopf, die hat sich zwar auch wieder geklärt, aber wo man dann doch sagt, okay, das...
Sicher, man muss da mal mit einem rauen Ton leben. Man wird auch mal angebautzt. Das ist mir auch passiert, aber das sind ja eigentlich eher, im Journalismus sind das eher Ehrenzeichen. Ich meine, zart beseitet sollte man da nicht sein und Angst haben ist auch keine gute Idee. Man muss da auch ein bisschen schon was aushalten können und man muss aber eben auch was entgegensetzen können und sich selber permanent überprüfen, ist das jetzt richtig, was ich mache? Ist das sauber? Ich checke mich gegen permanent Fakten checken. Sich selber checken. Habe ich das neutral genug formuliert? Habe ich das zugespitzt genug formuliert? Also man muss sich permanent selber korrigieren und selber auch überprüfen. Und ich glaube, ich bin selber meine schärfste Kritikerin. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Ich sitze dann schon und überlege mir jeden Satz. Ich überlege mir jedes Wort. Ich überlege mir jede Formulierung sehr genau. Und nur weil ich eine so große Erfahrung und Routine habe, geht das so schnell, wie ich das eben nun mal kann. Das hat ganz viel mit Übung zu tun.
Ja, ich kenne das, also ich habe ja eher so Kollegen aus den Audiomedien oder auch aus dem Fernsehen. Und wenn dann irgendjemand sagt, ich schaue mir das nicht an, was ich da gemacht habe, da zucke ich immer, weil nein, das ist dein Job. Das heißt, die Selbstkontrolle von den Dingen, die ich da mache, die gehört dazu. Das heißt, ich muss mir meine Sachen auch nochmal, also gerade im gesprochenen Wort, also ich meine, jetzt reden wir hier miteinander, das ist ja viel gefährlicher, weil da rutscht manchmal etwas raus, was im Schriftlichen, denke ich, noch 3-4 Mal vielleicht drüber nach. Hier ist es draußen, wenn wir in der Live-Situation sind, dann muss ich mich kontrollieren, boah, war das jetzt gut oder war es nicht gut, damit ich es einfach zumindest mal, wenn ich einen Fehler gemacht habe, für die Zukunft verhindern kann.
Auf jeden Fall. Und das ist eben das Schöne, was ich bei der Nachrichtenagentur gelernt habe. Sehr schnell denken, sehr schnell formulieren und erstmal sehr klar nachrichtlich formulieren. Das ist immer die Basis. Subjekt, Prädikat, wer, was, wann, wo. Das ist jetzt erstmal die Basis.
Hat man schon am Anfang, das ist das, was manchmal, wo ich sage, hey, da fehlt aber eine der Fragen gerade, die ist nicht beantwortet worden.
Und wenn alle Stricke reißen, darauf kann ich mich immer zurückziehen. Ja, und das ist seriös, das ist Faktenjournalismus, das kann man immer raushauen.
Und man muss ja ehrlich, wir alle haben natürlich unsere Meinungen, unsere Positionen und das ist ja immer so diese Geschichte, wo man sich kontrollieren muss, möchte ich das jetzt gerne so sehen oder ist es so? Das ist eigentlich so immer diese Geschichte, die ich mir stelle. Und dann gucke ich dann, wenn ich das Gefühl habe, also je dichter es an meiner Einstellung ist, umso genauer gucke ich eigentlich hin.
Das ist genau so. Also ja, auch da muss ich nochmal auf die Nachrichtenagentur zu sprechen kommen. Da spielt das einfach tatsächlich keine Rolle. Da sitze ich eben in einer Pressekonferenz und dann berichte ich, was die da sagen.
Genau.
Und es ist völlig egal.
Nicht, was ich hören möchte oder was.
No, genau. Sondern sagen, was ist. Das ist der alte Leitspruch vom Spiegel. Und der ist eigentlich sollte bis heute gültig sein. Bei mir ist er das jedenfalls. Und die Leute werfen einem dann immer vor, man würde interessengeleitet berichten. Nein, ich sage erstmal, was derjenige gesagt hat. Also Programmankündigung oder ich transportiere etwas, was der Ministerpräsident, die Ministerin, der OB oder so gesagt haben. Das ist erstmal komplett ohne Wertung. Und das hat nichts damit zu tun, ob ich das richtig finde, ob ich das gut finde, ob ich das passend finde. Wenn ich das nicht passend finde, dann kann ich anschließend einen Kommentar schreiben, B, in der Analyse schreiben, die das Ganze einordnet. Ich finde, einordnen ist natürlich etwas, was unheimlich wichtig ist heutzutage. Deswegen ist das, was ich bei Mainz und bei meiner Internetzeitung mache, sowas wie analytischer Nachrichtenjournalismus. Es ist eigentlich auch mehr ein Nachrichtenmagazin, weil ich eben sehr viele Hintergrundtexte mit Einordnung schreibe. Aber das sind keine Kommentare. Man muss trennen. Und diese Trennung zwischen Nachricht, Kommentar und Analyse verwischt sich immer mehr in unserer Zeit. Und das finde ich ganz schwierig.
Denn also, genau, wenn nicht so Kommentar drüber steht, ist es kein Kommentar.
So ist es. Und dann haben aber auch kommentierende Sätze in dem Text nichts zu suchen. Aber genau diese Sache löst sich immer mehr auf. Und das führt dazu, dass die Leute meinen, Nachrichten werden voreingenommen. Das ist eine ganz große Gefahr. Weil erstmal geht es darum, dass ich als Nachrichtenmensch erzähle, was passiert ist und was jemand anders gesagt hat, damit sich meine Leser eine Meinung bilden können.
Genau. Und nicht eine Meinung mitgeliefert bekommen.
So ist es.
Ja, Punkt. Das ist einfach die Aufgabe.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit der Journalistin Gisela Kirstein. Sie hat für die Rheinzeitung gearbeitet, sie hat für eine Nachrichtenagentur gearbeitet. Heute betreibt sie unter anderem das Portal Mainz und die Journalistin Gisela Kirstein ist hier bei mir bei Antenne Mainz.
Jetzt haben Sie ja eine spannende Zeit erwischt mit 2013, wenn ich das höre. Das heißt, da kamen ja dann diese ganzen wunderbaren Wahlkämpfe in Mainz und so ist es. Im Prinzip hätte keiner sich glauben, ich glaube damals hätte keiner geglaubt, dass das mal die Mainzer SPD-Hochburg ja so zusammenbröselt.
Nein, das habe ich mir nicht vorstellen können, wirklich ja, nicht. Also ich habe tatsächlich im Januar 2014 dann Mainz und gegründet, erstmal so in Beta-Version und Testversion und bin dann im Mai 2014 in den Vollbetrieb gegangen. Ja, und bin dann tatsächlich eben in einen Umbruch reingeschlittert, zunehmend, vor allem jetzt natürlich in den letzten 5-6 Jahren mit OB-Wahl, OB-Neuwahl, dann tauchten auf einmal neue Player auf, ein Nino Haase, der auf einmal hier die Landschaft aufmischte. Ich finde es hochgradig spannend, ich finde es sehr relevant, ich finde es ganz wichtig, darüber zu berichten, gerade auch mit Hintergründen zu berichten. Ich stelle allerdings eben fest, wie bei der letzten Kommunalwahl, dass viele Leute sich darüber gar nicht mehr informieren, sondern einfach irgendwie aus ihrer Blase heraus ein Kreuzchen machen. In diesem Fall aus der die Europawahl einfach auf die Kommunalwahl übertragen und gar nicht hingucken, was vor Ort passiert. Ich erlebe andererseits aber auch, dass es eben doch einen großen Teil der Bevölkerung gibt, die das sehr interessiert, was vor ihrer Haustür passiert. Und die Informationen wollen, die lesen wollen, die Hintergründe wollen. Und ich freue mich sehr, dass es dafür ein Publikum gibt und ich glaube auch, dass das wachsen wird.
Ja, Nino Haase war natürlich für uns, für Antenne Mainz auch eine Herausforderung. Er hat hier ein Volontariat gemacht und hat hier auch moderiert. Also das heißt, das ist eine ganz besondere Situation, wenn der auf einmal auf der anderen Seite des Mikrofons steht. Und also ich habe das gemerkt, als ich so eine Diskussionsrunde mit den Kandidaten damals hatte, dass ich dann sage, oh, naja, wohl, ich habe mich mit zwei geduzt. Das heißt, ich hatte dann die Situation, dass ich zwar mit dem Amtsinhaber per Sie war und mit den anderen beiden per Du, habe es aber einfach aus Transparenzgründen vorher erklärt und dann einfach durchgezogen.
Ach, ich finde, das löst sich eh immer mehr auf, das mit dem Du.
Ja, es war aber in der Situation, wenn ich ein Sie habe, dann kann ich jetzt nicht einfach da auf Du übergehen, aber ich kannte tatsächlich Tabea Rösner vorher und Nino Haase kannte ich auch vorher. war eine ganz spezielle Situation.
Das passiert, so geht mir das dann auch. Ich kannte Tabea Rösner auch noch aus dem ZDF, aus den Zeiten, und wir duzten uns ohnehin. Tatsächlich bin ich dann auch schon mal dazu übergegangen, wenn ich die Leute dann offiziell im OB-Interview hatte, dass ich sie im Interview tatsächlich gesiezt habe, dass ich gesagt habe, Tabea, lass uns zum Sie übergehen.
Also im Schriftbild ist immer was anders. Ich habe das.
Nee, ich habe ja auch Interviews geführt, okay, dann vor der Kamera.
Okay.
Einfach mal zur OB-Wahl wollte ich dann auch gerne mal Video-Interviews führen. Das habe ich dann auch gemacht. Die habe ich dann auf YouTube gestellt. Haben jetzt nicht so viele Leute geguckt, aber da war ich auch noch nicht so bekannt.
Ja, ich habe da keine, also ich tatsächlich, ich sage, wenn ich jemanden duze, duze ich ihn und drehe das nicht zurück. Ich habe aber auch noch keine richtige Situation dafür gefunden. Ich merke immer nur, wenn man so eine Talkshow sieht und dann fangen die an, sich zu verhaspeln, weil sie vorher das Sie vor. Und da habe ich keine Lust drauf, dass ich dann auf einmal da stehe und sage, ach Mist, jetzt hat jeder mitgekriegt, wir duzen uns eigentlich. Und aber vielleicht haben sie die Disziplin, die ich nicht habe dann.
Ich finde tatsächlich, dass sich das massiv auflöst, weil es sich sehr angenehm
ist. Es ist eigentlich egal auch heute, ja.
Zwischen duzt sich die Hälfte und die andere sieht sich. Also das ist, und es geht, es wandert immer mehr in ein lockeres Du. Was aber, ich finde, es gibt so ein professionelles Du inzwischen in Deutschland.
Ja.
Wo man Leute zwar duzt, aber was nicht unbedingt bedeutet, dass ich jetzt Busenfreund mit denen bin.
Genau. In dem Moment, wenn man Lokaljournalismus macht, hat man das Problem, man begegnet auf einmal Akteuren, die man persönlich kennt, eine Beziehung hat. Das ist auch, glaube ich, das, was wir da auch gerade im Gespräch dann auf einmal, was wir schon ausdrücken wollten, dann wird es kritisch, weil dann muss man doppelt kontrollieren, was passiert jetzt hier gerade. Ist es die persönliche Ebene oder das berufliche? Und das muss man strikt versuchen zu trennen.
Das nennt sich dann professionelle Distanz.
Ja.
Und die muss ich auch zu Leuten haben, die ich mag, die ich nicht mag.
Ja, wenn sie Mist machen, dann habe ich keine andere Wahl.
Nein. Und dann werde ich denen genauso auf die Finger klopfen. Das sage ich denen aber dann vorher auch immer. Da habe ich immer gesagt, dann sagte Tabea, du, ich trete an für die OB-Wahl. Ich so, ups.
Überraschung.
Ja, mach mal, finde ich gut. Ja, sagt sie, wie siehst du das? Habe ich gesagt, du, ich werde dich genauso professionell behandeln wie alle anderen auch. Und Verzeihung, wenn du Bockmist baust, dann werde ich dir genauso auf die Finger klopfen wie allen anderen auch.
Ja.
Weil das ist mein Job und das ist meine Professionalität und das gehört so. Ja, da wundern sich die Leute dann immer, ja, die muss doch jetzt nett zu uns sein, die mag uns doch. Nein.
Nein, in dem Zusammenhang nicht. Damals, also ich war sehr überrascht über die Stimmung. Also da muss ich echt sagen, da habe ich wirklich doch massiv daneben gelegen im ersten Wahlkampf von Nino, wie dicht er dann doch an den Herausforderer kam. Ich hatte das nicht erwartet.
Ich habe das gesehen.
Okay.
Ich bin dafür aber sehr gehauen worden sozusagen, weil ich habe damals einen vergleichsweise positiven Artikel, das weiß ich noch genau, für die Rheinzeitung geschrieben. Also ich war dann tatsächlich, habe dann wieder für die Rheinzeitung gearbeitet, aber als landespolitische Korrespondentin, sozusagen als zweite landespolitische Korrespondentin. Die hatten einen offiziellen, brauchten aber noch so ein Backup, der auch sonst noch Geschichten gerade aus Mainz machte und dafür war ich dann zuständig. Und ich habe denen dann genauso einen Artikel geschrieben, es könnte eng werden. Es könnte auch eine Sensation geben, der Herausforderer könnte unerwartete. Da haben die gesagt, du spinnst doch, du hast doch keine Ahnung. Was ist denn das für ein voreingenommener Artikel? Habe ich gesagt, nein, Entschuldigung.
Das ist Gefühl, ja. Das Gefühl in der Stadt, ja.
Die Zeichen an der Wand sozusagen. Ja, ich lese The Writing on the Wall. Das war die Stimmung. Es gab eben wirklich ich spürte auf einmal, dass da in der Zivilgesellschaft etwas kippte. Die sagten, wir wollen diesen Parteienfilz nicht mehr. Wir wollen dieses Verkrustete nicht mehr. Ich meine, 70 Jahre SPD-Regierung hinterlässt einfach eine gewisse Verkrustung. Das haben wir überall. Und zwar egal bei welcher Partei. Das könnte genauso gut die CDU sein. Ich habe es bei der CDU in Nordrhein-Westfalen, bei der SPD in Nordrhein-Westfalen erlebt, bei der CDU in Hessen, bei der CDU in Baden-Württemberg. Immer wenn eine Partei unheimlich lange an der Macht ist, passiert das einfach. Und es ist ehrlich gesagt völlig egal, welche es ist. Und das haben die Leute gespürt. Und die haben gesagt, wir wollen das nicht mehr. Wir wollen hier, das ist nicht mehr zeitgemäß, wir wollen einen frischen Wind, neue Ideen, jemand, der einfach mit einem frischen Blick da dran geht. Das entfaltete eine eigene Dynamik. Ja, ich will das jetzt nicht mit Obama in den USA verwechseln, aber im Prinzip diesen neuen Schwung reinbringen, dieses Hoffnung reinbringen. davon hatte es was. Und deswegen war ich nicht überrascht.
Also es war ja schon, also es hätte auch beim ersten, ich sag mal, 2 Wochen mehr Wahlkampf, hätte das schon bei der und ersten Kandidatur schief gehen können für den Amtsinhaber.
Ich habe die Erleichterung in den Gesichtern von Michael Ebling und damals seinem Fraktionschef gesehen. Die haben, denen sind 1000 Steine vom Herzen gefallen, weil sie gesehen haben, dass es zu kippen drohte. Und dann ist es ja tatsächlich 2023 ist es gekippt. Ja. Gut, da hat die SPD, Verzeihung, auch alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Und der Rest hat auch nicht gerade geglänzt mit seinen Wahlkämpfen.
Das war die Kandidatin, die ich schon wieder vergessen habe, ne? Die, das, ja. Ja, aber das weiß ich nicht. Das war halt mit Ansage. Das heißt, wenn ich jemanden ins Rennen schicke, ja.
Also das war blass, unvorbereitet. Und da muss man einfach ehrlich sagen, Michael Ebling hat es völlig versäumt, die SPD Mainz zukunftsfähig aufzustellen, einen geeigneten potenziellen Nachfolgekandidaten zu installieren oder aufzubauen einfach nur. Was heißt installieren? Muss man ihn ja gar nicht, man muss ihn aufbauen. Man muss ihn unterstützen. Ich meine, dafür bin ich lang genug im Politikgeschäft. Ich habe Kurt Beck beobachtet, der das gemacht hat, der immer wieder Leute rangezogen hat, die potenziell ihn beerben könnten. Man muss halt eine gewisse Sicht dafür haben, dass man das eigene Amt endlich ist. Und dass man eben kein Alleinherrscher ist und kein Sonnenkönig, sondern dass Demokratie ist immer Macht auf Zeit. Und man, wer klug ist, überlegt sich ein bisschen, was passiert denn, wenn meine Zeit abgelaufen ist, wie geht das hier weiter?
Also bei Kurt Beck, muss ich sagen, habe ich auch den Umgang mit dem politischen Gegner. Also der war schon hart in der Sache, aber tatsächlich, wenn man so intern die Gespräche hört aus der Koalition, die er geführt hat und wie er mit den Menschen umgegangen ist, hatte er ein großes Gespür, wie man etwas macht, ohne verbrannte Erde zu hinterlassen. Bei allem, was er an Dingen, die auch rausgehauen hat, hat er sehr gut und klug agiert.
Ja klar, Kurt Beck konnte immer poltern, aber das habe ich nie als negativ empfunden, sondern jemand, der aus seinem Herzen dann eben auch mal keine Mördergrube macht. So beherrscht, wie die trotz allem immer sind. Und Kurt Beck hat immer gesagt, mein Koalitionspartner muss auch leben können. Ich muss dem auch einen Stich gönnen. Ich muss dem einen Erfolg gönnen, weil sonst habe ich nach der nächsten Wahl keinen Koalitionspartner mehr. Und ich werde nie vergessen, als der ja versehentlich bei der einen Wahl die absolute Mehrheit geholt hat, ist der mit durchaus unglücklicher Miene an dem Abend zur FDP gegangen, und hat lange mit denen geredet und das war extrem ernsthaft. Das war nicht überheblich, das war nicht arrogant, sondern der hat sich darum gekümmert, auch als die Grünen damals aus dem Landtag flogen, der hat sich darum gekümmert, dass wichtige Leute versorgt wurden, dass die Jobs bekamen. Und er hat immer die Drähte gehalten und das hat sich dann nach der nächsten Wahl ausgezahlt, weil dann hatte er einen Koalitionspartner, mit dem er reden konnte.
Genau, weil er keine verbrannte Erde hinterlassen
hat. So ist es.
Genau so. Das ist tatsächlich nicht einfach nur so auf die Macht geschaut kurzfristig, sondern auch, was bedeutet das in 5 oder 10 Jahren? Und das ist eigentlich der Umgang, den man generell pflegen sollte.
Ja, und vor allen Dingen auch dem Koalitionspartner auch einen Erfolg gönnen. Nicht alles nur, das war, glaube ich, der große Fehler von Angela Merkel. Die hat immer alle Erfolge selber eingeheimst und hat... Der Koalitionspartner flog dann hinterher wie bei der FDP
aus. Hat ja alle Themen wegkassiert.
So ist es.
Und das funktioniert halt nicht. Das heißt, ich meine, wenn man überlegt, dass die CDU für den Atomausstieg steht, dann kann man ja eigentlich, wenn man die Geschichte sich anguckt, nur mit dem Kopf schütteln. Ja, das ist schon sehr skurril.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Gisela Kirstein. Mainz und, so heißt ihre Online-Zeitung, Gisela Kirstein, Journalistin, ist zu Gast hier bei Antenne Mainz.
Wir müssen hier auf ein Thema kommen. Das ist natürlich, wenn wir in Rheinland-Pfalz sind, wenn man politische Berichterstattung macht, dann schaut man natürlich auf die Landeshauptstadt, aber wir hatten das Ahrtal. Und ich glaube, das ist etwas, und wir sind noch lange nicht fertig mit der Aufarbeitung dieser Geschichte, auch wenn das der ein oder andere gerne möchte, weil wer durch das Ahrtal fährt, merkt, das ist eine Aufgabe von Jahrzehnten, bis das mal halbwegs wieder so ist, wie es war. Also, wenn es überhaupt funktioniert.
Ich treffe jetzt nach 3 Jahren Menschen, die zum ersten Mal seit der Flutkatastrophe ins Ahrtal fahren und total geschockt sind davon, wie das da aussieht. Ich finde, es sieht da schon wieder sehr, sehr gut aus. Aber ich habe ja auch vor 3 Jahren da gestanden.
Also ich war vor, ich überlege gerade, wann das war. War glaube ich ein Jahr nach der Katastrophe war ich im Ahrtal und ich habe ein Haus in Erinnerung, das werde ich auch nie vergessen. Ich habe auch ein Foto davon gemacht, also eine Doppelhaushälfte, klassisch. Die eine Seite hatte eine Elementarversicherung, die andere nicht.
Au.
Und das sieht man.
Das sieht man.
Ja, also das eine, ich habe die ganzen Schäden an dem Haus noch gesehen. Die haben zwar auch angefangen, Dinge zu machen. Das andere war wieder alles schick, war alles perfekt. Die andere Seite war halt definitiv noch, ja, noch mit ganz vielen Schäden übrig geblieben. Und das sind so Momente, wenn man sowas sieht. Und das in Deutschland hat mich wirklich aus der Bahn geworfen.
Ja, aus der Bahn geworfen ist das richtige Wort in Sachen Flutkatastrophe. Also bei mir war es, ich war wahnsinnig dicht dran und hautnah dran, weil ich zu dem Zeitpunkt tatsächlich die landespolitische Korrespondentin für die Rheinzeitung war. Deren offizieller Korrespondent hatte gerade gekündigt. Das war so im Juni, Juli 2021. Und so war ich die Einzige, die noch da war sozusagen. Und ich habe an jenem legendären 14. Juli in der Landtagsdebatte gesessen, die heute legendär ist, wo Anne Spiegel ans Rednerpult trat und über Hochwasser redete. Und hinter ihr rauschte der Rhein vor den Türen der Rheingoldhalle. Und die Unruhe wuchs. Und ich werde das nie vergessen. Es lag etwas in der Luft. Die ersten Abgeordneten verließen die Plenumssitzung, um nach Hause zu fahren, tatsächlich hauptsächlich Eifel, Bitburg in der Region, aber auch Mosel. Es war eine unheimlich hohe Nervosität und dann kommt diese Pressemitteilung um 16.42 Uhr, ich werde es nie vergessen, wo drin steht, ein Extremhochwasser droht nicht. Und dann kam die Nacht und ich habe noch lange am Schreibtisch gesessen und Sachen weggearbeitet für mich, für Mainz und für die Rheinzeitung, Plenum verarbeitet, den nächsten Tag vorbereitet, wo wieder eine Plenumssitzung sein sollte, die ganzen Nacht durch Radio gehört, SWR3 in dem Fall, muss ich gestehen. Und die berichteten live über steigende Pegel, aber nicht ein einziges Mal über das Ahrtal. Das Ahrtal kam nicht vor.
Ja,
ich habe Informationen gesucht im Ahrtal. Ich habe tatsächlich eines von den Videos von Willi Willig damals gesehen, der das gedreht hatte von diesen steigenden Fluten an der A, wo dieser Wohnwagen wie durch eine Schrottpresse durch die Nepomuk-Brücke gedrückt wird. Und ich weiß noch, ich habe am Rechner gesessen und ich bin 10 Jahre lang Wildwasserkanadier gefahren. Ich weiß, welche Macht Wasser hat. Und als ich dieses Video gesehen habe, habe ich wirklich gesagt, ach du Scheiße, da rollt was.
Ich hatte in dieser Nacht gar nicht den Blick auf das Ahrtal, sondern ein bisschen weiter in Nordrhein-Westfalen, die ja auch ist nicht ganz richtig so dramatisch gewesen.
Wuppertal, absolut.
Und tatsächlich ist dort etwas, der WDR war im Nachtprogramm, hat nicht berichtet und das Lokalradio vor Ort war das aktiv.
War das berühmte Wuppertaler Radio,
ja, und das
die ganze Nacht...
Bis der Strom weg war. Echt? Das heißt, die hatten Notstromaggregat, das eine gewisse Zeit lang ging. Und irgendwann mitten in der Nacht um 4 oder 5 Uhr war halt der Strom weg. Und dann war nichts mehr mit Senden.
Aber tatsächlich habe ich das irgendwie auch gesehen. Da stand immer einer neben dieser schwellenden Wupper und redete und redete und redete.
Also das war vorbildlich. Ich weiß jetzt gar nicht mehr welcher, aber es war einer von den Lokalsendern aus der Region, die dort wirklich einen verdammt guten Job gemacht haben. Und ich weiß, wie Lokalradio geht, dass das, da sind wir wieder beim, was wir am Anfang hatten, da bleiben, zusätzliche arbeiten, nicht nach Hause gehen. Das war jemand, der wahrscheinlich so die letzte Schicht hatte an dem Tag und 8 Stunden mehr gearbeitet hat.
Ich habe das tatsächlich recherchiert. Das war Radio Wuppertal. Okay. Die hatten eine Kooperation mit der Stadt. Die waren super vorbereitet. Die hatten den offiziellen Auftrag. Eben, es gibt ja immer diese offiziellen Kooperationen. Wer verbreitet meine Katastrophenmeldungen? In Rheinland-Pfalz ist das eben der SWR meistens. Und die hatten aber die Kooperation mit der Stadt Wuppertal. Der Bürgermeister hat bei denen direkt angerufen auf dem Handy. Die hatten einen direkten Draht und hat gesagt, hier, Pegelstand so und so. Und dann haben die waren schon im Feierabend und sind abends um 10 wieder zurück in die Redaktion. Die ganze Redaktion wieder hochgefahren, alle Leute wieder ins Büro, rausgegangen, berichtet. Und eben, wie gesagt, bis der Strom weg war, bis ihnen die Stadt aus Sicherheitsgründen den Strom abbringen musste,
ging irgendwann nicht mehr,
genau. Da war dann Schicht, aber bis dahin haben die durchgesendet. Also die waren schon der offizielle Partner der Stadt, aber sie haben es eben auch einfach ernst genommen. Und die haben da gestanden haben...
Also wenn das Wasser in meiner Stadt hochkommt, dann muss ich das ernst nehmen.
Ja, aber wo und waren die Hütter da?
Ja, ich habe keinen... Ja,
es gab keinen einzigen, der das an der A gemacht hat.
Ja, wir haben da natürlich, ich muss jetzt überlegen, für die Radiokollegen wäre es tatsächlich der SWR, weil ich wüsste jetzt nicht, wer im Ahrtal zuständig ist. Da gibt es kein lokales Medium. Das heißt tatsächlich, nee, es gibt kein lokales Medium.
Also es wäre zuständig gewesen der SWR. Hm. Vielleicht noch der WDR, aber da sind wir wieder mit diesem Problem des Föderalismus. Ja. Nördlich des Ahrtals ist die Grenze zu Nordrhein-Westfalen. Und da wäre der SWR zuständig gewesen. Und eigentlich hätte die ganze Nacht jemand im Ahrtal stehen müssen vom SWR und live berichten müssen. Aber stattdessen kam in den Abendnachrichten, Entschuldigung, wenn ich jetzt hier Medienschelte und Kollegenschelte betreibe, aber das ist einfach nicht gut gelaufen, um 19.30 Uhr in den Hauptnachrichten haben sie irgendwelche Entchen am Rhein und Camper, die die Füße in die sanfte Wellen am Rhein stecken, gezeigt. Das ist kein Witz. Und der Schlusssatz war, oh, den Enten geht es gut, die Hängematten sind aber nicht mehr erreichbar. Und das war natürlich ein Zeitpunkt, da starben im Ahrtal längst Menschen. Und ich verstehe bis heute nicht, gerade als Nachrichtenfrau, wie konnte das sein, dass das nicht in die Medien gekommen ist? So, und ich bin am nächsten Morgen, am 15., aufgewacht zu einer Apokalypse und habe in das Gesicht einer völlig entgeisterten Malu Dreyer geguckt, die sagte, wir müssen Leute von Dächern und aus Bäumen retten. Und ich habe nur gesagt, wie bitte? Wie kann es sein, dass da fing mein erstes Wie bitte an. Wie kann es sein, dass im Jahr 2021, wir haben Internet, wir haben eine hochdigitalisierte Welt, niemand wusste, dass da eine meterhohe Welle durchs Ahrtal rast? Dann habe ich die ersten Bilder gesehen, da war ich fassungslos. Ich bin dann tatsächlich erst, weil ich ja in Mainz saß und die Kollegen von der Rheinzeitung viel dichter dran waren räumlich, ich bin dann tatsächlich erst 10 Tage später ins Ahrtal gefahren. Sechs Tage später bin ich erst richtig live ins Ahrtal gefahren, weil ich gedacht habe, du musst ja auch keinen Katastrophentourismus betreiben oder so, war ein großer Fehler, weil erst als ich da gestanden habe, habe ich wirklich verstanden, was diese Katastrophe war und was diese Katastrophe bedeutete. Und ich habe mir so etwas nicht vorstellen können. Ich habe selbst altgediente Katastrophenschützer, die auf Hawaii waren und bei jedem Erdbeben dieser Welt gesehen und gehört, die gesagt haben, sie haben sowas noch nicht gesehen. Das war der komplette Zusammenbruch. Da war ein Tal hinweggefegt worden. Ja,
also das heißt, die Straße rechts und links weg. Das sind so Vorstellungen, Brücken weg. Ich hätte mir das für unser Land überhaupt nicht vorstellen können, dass so etwas in dieser Dimension passiert.
Also für mich war zunächst einmal das Schockierendste. Da bin ich tatsächlich auch an meine Grenzen als Journalistin gestoßen zum ersten Mal. Da war ich so fertig. Das hat mich so mitgenommen, dass mein professionelles Wirken ausgesetzt hat für eine Weile. Ich war fast außerstande, darüber zu berichten. Neutral ging da gar nicht mehr. Das geht nicht mehr. Das war, also da habe ich gedacht, so, jetzt musst du einen Schritt zurücktreten. Das ließ einen und es lässt einen auch nicht mehr los.
Ich glaube, wenn man drin steht und hat die Dimension erkannt, was da passiert ist. Und da ist der erste Impuls, hier muss geholfen werden, was immer geht, und zwar sofort.
Nun war ich zu einem Zeitpunkt da wurde da massiv geholfen. Also ich war umringt von Baufahrzeugen, Baggern, großen Maschinen, wie ich sie in meinem Leben noch nie gesehen hatte. Ich komme nun nicht vom Land, sondern ich bin nun mal ein Stadtkind. Und da habe ich gemerkt, ich persönlich kann hier gar nicht helfen. Ich bin ganz klein und unwichtig.
Aber wer hat denn da geholfen?
Die Landwirte, richtig. Die Landwirte haben geholfen, die Bauunternehmer haben geholfen. Und wen ich eben nicht gesehen habe, war der Staat. Ich habe, glaube ich, an dem Tag ich habe Bundeswehrsoldaten gesehen, die Keller ausgeschippt haben, ja. Aber ich habe praktisch keine Polizei, Feuerwehr, THW, Rettungskräfte, die standen an Ecken und bewachten Straßen. Aber die packten nicht mit an. Wen ich nicht gefunden habe an dem Tag, und das war wirklich für mich total markant, war das, was wir der Staat nennen. Ich habe keinen einzigen Offiziellen gesehen. Nun bin ich da, ich bin auch nicht hingekommen. Ich weiß noch, ich bin durch Dernau geirrt und habe gesagt, wo ist denn der Bürgermeister? Man will dann ja irgendwie den Verantwortlichen interviewen. der ist da hinten an der Kirche. Ich bin bis zu dieser Kirche gar nicht vorgedrungen, weil dieser ganze Ort von Schlamm überflutet war. Ich bin da durchgestapft wie durch eine wirklich apokalyptische Welt. Man kam überhaupt nicht vorwärts. Und man musste ständig aufpassen, dass man nicht vom nächsten Bagger und vom nächsten Transporter überfahren wurde. Ich bin dann da über die Gleise geirrt, die völlig schlammverkrustet waren, an Autos vorbeigekommen, die Ruinen waren. Und ich habe gemerkt, ich bin durch diesen Schlamm, durch diesen Staub gestapft, der auch nicht gesund war, der überall aufgewirbelt wurde von diesem stinkenden Schlamm. Und nach einem Kilometer bin ich umgedreht, weil ich gesagt habe, das hat keinen Zweck, ich komme gar nicht bis da hinten hin. Das war wirklich der komplette Zusammenbruch. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Ich habe Menschen mit durch die Gegend irren sehen, die zu Fuß mit einer Plastiktüte noch das transportierten, was ihnen geblieben war. Und da wurde mir zum ersten Mal klar, das ist wie Zweiter Welt, das ist wie 1945. Das hat haben meine Eltern erlebt, das hat meine Mutter erlebt. So muss das gewesen sein. Menschen, die sich zu Fuß von A nach B bewegen, wo der noch gut dran ist, der sogar noch ein Fahrrad hat. Boah. Also das waren Dimensionen, das war wirklich unfassbar. Und als ich dann angefangen habe, vorsichtig mit Menschen zu reden, weil ich mich kaum getraut habe, habe ich gemerkt, erstens, die sind tief traumatisiert. Zweitens, die Antwort auf meine wichtigste Frage war immer die gleiche. Nein, gewarnt worden sind wir nicht. Und das war für mich der Kernsatz, wo ich gesagt habe, das kann nicht sein. Ihr seid nicht gewarnt worden. Hier haben keine Sirenen geschrillt, euch hat keiner aus den Betten geholt. Und damals wussten wir ja noch nicht das, was wir heute wissen, nämlich dass 136 Menschen dort gestorben sind in dieser Nacht. Wenn man sich jetzt mal Flutkatastrophen in diesem Jahr anguckt, in Italien, in Serbien, Kroatien, diese ganzen Länder, da sind vielleicht mal 10 Menschen gestorben. Das ist auch schlimm, vielleicht 20. Aber hier sind auf einem engen Tal auf 40 Kilometer Länge 136 Menschen gestorben. Und das ist etwas, wo ich sagen kann, das darf nicht sein. Und ich weiß heute, dass es nicht hätte sein müssen. Das ist für mich das Allerschlimmste. Ja, der Wiederaufbau, da ist massiv viel schief gelaufen und läuft immer noch schief. Aber für mich ist das Schlimmste, sind diese 136 Toten. Von denen hätten mindestens 80 nicht sterben müssen.
Das ist, ich war im Ahrtal, wie gesagt, viel war fast ein Jahr nach der Flutkatastrophe, und als ich so die Dimension gesehen habe, wie weit das Wasser in diese Siedlungen reingekommen ist, das ist, und hatte hier auch mit jemandem gesprochen, der diese Nacht erlebt hat und wirklich auch der dachte, dass die Kinder gestorben sind. Die sind aber zum Glück, ist das Kind in die Fluten geraten, und irgendwie ein Feuerwehrmann hat irgendwie einmal durch ein Glück irgendwie gefühlt, er muss irgendwas greifen, und hat sie wieder rausgezogen, und aber halt die ganze Nacht nicht gewusst, was mit dem Kind los ist, weil es natürlich keine Kommunikation gab. Es ist sofort alles weg, ja. Das heißt, wenn kein Strom mehr da ist, dann bringen uns auch die tollsten Handymasten nichts, weil ich krieg kein Signal mehr.
Gleich geht's weiter im Gespräch mit Gisela Kirstein. Flutkatastrophe Ahrtal, so heißt ihr Buch, Chronik eines Staatsversagens, der Untertitel. Gisela Kirstein, Journalistin aus Mainz, ist hier zu Gast bei Antenne Mainz.
Also man denkt ja einfach, man lebt in einem Land, wo sowas nicht passiert, oder wenn es passiert, dass wir bestmöglich organisiert sind.
Habe ich gedacht vorher, ja.
War das der Grund dafür, dann auch zu sagen, hier muss ich mehr schreiben als nur einen Artikel?
Ja, definitiv. Ich meine, ich habe dann in dem Untersuchungsausschuss gesessen zur Flutkatastrophe im Ahrtal. Das ist natürlich das, was eine Landeskorrespondentin einfach tut. Der wurde im Oktober 2021 schon eingesetzt und fing im Dezember 2021 an, seine Arbeit aufzunehmen. Ab Januar 2022 ging das dann richtig los mit den Zeugenbefragungen. Und mir war einfach in diesem Juli, schon an diesem 20. Juli damals klar, das muss aufgeklärt werden. Hier ist so massiv, so viel schief gelaufen. Das können wir so nicht stehen lassen. Und das war genau meine Motivation zu sagen. Ich habe gedacht, wir leben in einem der reichsten Länder der Welt. Wir leben in einem hochentwickelten Land. Ich kriege jedes Jahr zig Pressemitteilungen, wo drin steht, wie toll wir im Katastrophenschutz aufgestellt sind. Und jetzt erlebe ich, dass alles versagt hat, was nur versagen kann. Und ich wollte wirklich wissen, und ich fand, wir waren es den Menschen schuldig und sind es den Menschen im Ahrtal schuldig, aufzuklären, was da nicht funktioniert hat. Damit das darf nie wieder passieren.
Also das ist eigentlich das Entscheidende. Das heißt, wir können das ja nicht wieder gut machen, das ist ja passiert, aber definitiv aus solchen Geschehnissen muss die Erkenntnis gewonnen werden, um all das, was dort falsch gelaufen ist, nicht zu wiederholen. Und was mich eigentlich am meisten, ja, ich weiß gar nicht, finde keine gute Vokabel dafür, aber mir fehlen die Menschen, die Verantwortung dafür übernehmen und ihr Amt räumen.
Das ist für mich eigentlich das, was mich am wütendsten macht, weil, also wir saßen dann, dieser Untersuchungsausschuss hat eine grandiose Arbeit geleistet. Ich habe jeden Tag einen Krimi, jeden Freitag habe ich in diesem Landtag auf der Tribüne einen Krimi erlebt. Da kann man jeden Tatort in die Tonne kloppen. Wir haben Detektivarbeit geleistet in diesem Ausschuss. Und ich sage jetzt bewusst wir, auch wenn ich mich gar nicht gemein mache mit den Politikern unten. Aber es war eben wirklich ein Zusammenspiel insofern, dass die gewühlt haben in den Akten, Dinge rausgearbeitet haben. Wir haben sie berichtet und dann zum Teil auch nachrecherchiert, noch zusätzliche Informationen rausgekitzelt. Und ich fand, unsere Aufgabe war eben, das so minutiös aufzuschreiben, wie wir nur irgend können, für die Menschen im Ahrtal. Denn man muss wissen, die Sitzungen waren zwar öffentlich, aber nur, wenn man persönlich nach Mainz fuhr und sich auf die Tribüne setzte. Wer hat denn schon die Zeit dafür?
Ja. Ach, vor allen Dingen nicht, wenn man gerade wieder sein Hab und Gut aufbauen
Exakt.
Muss und
dann
um seine Existenz kämpft.
Gar nicht.
Dann kann ich nicht in so einem Gremium sitzen und gucken.
Dieser Untersuchungsausschuss wurde nicht im Livestream gestreamt. Nicht mal die Protokolle dieses Untersuchungsausschusses sind öffentlich einsehbar. Die sind hinter Schloss und Riegel. Das Einzige, was die Menschen im Ahrtal haben, sind wir Journalisten. Wenn wir es nicht aufschreiben, erfährt es die Welt sozusagen nicht. Und was da rauskam, habe ich noch nie erlebt. Das war nicht mein erster Untersuchungsausschuss. Ich habe bestimmt 6, 7 andere auch schon erlebt. Ich habe damals im Nürburgring-Untersuchungsausschuss gesessen. Das war auch schon, dachte ich damals, großes Kino, wie wir so schön sagen im Journalismus. Aber was ich in diesem Ahrtal-Untersuchungsausschuss erlebt habe, das sprengt alles. Da, die Geschichten, die dort erzählt wurden, da sind Tränen geflossen. Das habe ich noch nie erlebt. Das war, da wurden diese Geschichten aus der Flutnacht sind dort erzählt worden. Da konnte man eine Stecknadel fallen hören. Und dann kamen natürlich die Sachen, als auf einmal um die Ecke kam, dass es diese Videos aus der Flutnacht gibt, die keiner kannte. Das war im August, September 2022. Das werde ich nie vergessen. Auf einmal wurden wir alle aus dem Saal rausgeschmissen, weil geschlossene Sitzung, wir sollten das nicht sehen. Und dann kamen die raus und ich habe in käsebleiche Gesichter gesehen. Ich habe Menschen, hartgesottene Abgeordnete gesehen, die sich die Tränen aus den Augen gewischt haben. Und natürlich hat es mir dann keine Ruhe gelassen. Natürlich haben wir dann gefragt, was habt ihr da gesehen? Und natürlich hat der eine oder andere dann im Hintergrund doch mal erzählt, was wir da alles gesehen haben. Und ich war damals die Erste, die es aufgeschrieben hat. Und ich habe immer wieder gemerkt, wie sehr das die Leute wissen wollen da draußen, wie wichtig das ist, dass wir das auch, dann musste ja auch wenigstens mal Roger Lewenz zurücktreten. Aber je mehr eben rauskam, was da alles an Fehlern gemacht ist, umso drängender wurde eben genau diese Frage, warum entschuldigt sich hier niemand? Warum übernimmt dafür keiner die Verantwortung? Wie können sich diese Menschen noch im Spiegel gucken? Ich weiß, das ist hart, was ich jetzt hier sage. Aber ich weiß auch, was ich die 2 Jahre lang alles gehört, gesehen und erfahren habe. Und irgendwann habe ich gemerkt, es gab einen Besucher auf der Tribüne, einen Zuschauer. Und irgendwann habe ich den mal angesprochen und habe gesagt, was machen Sie hier eigentlich immer? Der saß da jeden Freitag. Da habe ich gedacht, wow, wer ist das? Und dann stellte sich raus, ein Rechtsanwalt aus dem Ahrtal. Und dann sagte der einen ganz wichtigen Satz. Der sagte nämlich, sonst kriegt man ja gar nicht mit, was hier wirklich passiert. Und das war der Punkt, dieser Satz ist mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Und dann habe ich gedacht, du hast jetzt diese ganzen langen, ausführlichen Artikel geschrieben. Und dann verschwinden sie im Archiv und das war's dann. Das kann's nicht sein, nicht bei dieser Katastrophe. Das war sozusagen die Geburtsstunde von meinem Buch. dass ich gesagt habe, Mensch, du hast das ganze Material. Du hast es auch sogar schon mal aufgeschrieben. Mach ein Buch draus.
Okay, und das ist passiert. Nee, ich halte das für so wichtig, weil natürlich ist immer im Nachhinein in diesen ganzen Katastrophen sich immer wieder zu bewegen, das ist schmerzhaft, aber es geht tatsächlich, wir machen keinen einzigen Menschen wieder lebendig, aber es geht darum, so etwas darf nicht nochmal passieren.
Also der ganz klare Ansatz meines Buches Flutkatastrophe Ahrtal, es heißt Chronik eines Staatsversagens im Untertitel, das habe gar nicht ich erfunden, das hat auch nicht die AfD erfunden, by the way, sondern das haben Experten im Untersuchungsausschuss genau so aufgedröselt. Staatsrechtsexperten, Juristen, Professoren, die gesagt haben, dieses Versagen durch alle Ebenen ist ein Staatsversagen. So. Und ich finde, der Staat, die Idee war immer, aufzuschreiben zum einen, was ist in dieser Nacht passiert, aber immer mit dem Blick, was ist schiefgelaufen, wie hätte es denn richtig laufen müssen? Was hätte anders passieren müssen? Und ich habe auch ganze Kapitel drin, die eben sagen, wie geht denn guter Katastrophenschutz? Es gibt Best-Practice-Beispiele, wie man das heute so schön nennt. Es gab nämlich in der Enquete-Kommission des Landtags, haben österreichische Experten Auskunft gegeben, was sie aus einer Flutkatastrophe bei sich gelernt und umgesetzt haben und wie sie ihre Bevölkerung systematisch auf so etwas vorbereiten. Die haben ganze Katastrophenschutztage, die gehen in jedes einzelne Haus, erklären den Leuten, was ein Pegel bedeutet. Das ist ja, war ja eines der großen Probleme. Da kam zwar dann eine Pegelprognose von 5-6 Metern, aber keiner hat sich überlegt, was heißt das denn? Wie hoch steht denn das Wasser in meinem Haus?
Es gab ja Menschen, die haben noch versucht, im Keller irgendwas zu retten. Und ich meine, wenn Wasser in den Keller, es ist vorbei, dann geht man nicht mehr rein.
Ja, aber das wissen ganz viele Menschen tatsächlich erstens nicht. Und zweitens, wie hoch sind denn, man stelle sich mal vor sein eigenes Haus und schaue hinauf und überlege sich, wo steht denn hier das Wasser, wenn es 5 Meter sind? Dann wird man ziemlich dumm gucken und ziemlich schlucken müssen, weil dann sieht man erstmal, wie hoch das ist. Und diese Vorstellungskraft hat gefehlt, zum Beispiel im Ahrtal. Und das machen die in Österreich. Die gehen, setzen sich mit den Leuten an den Küchentisch und sagen, wenn wir sagen Pegel X, dann heißt das bei deinem Haus 1. Stock unter Wasser, Erdgeschoss unter Wasser. Was muss ich dann machen? Wie verhalte ich mich? Was tue ich eben nicht mehr, nämlich in den Keller gehen?
Ja.
Weil Wasser drückt Tür zu, keine Chance mehr rauszukommen. So. Aber man muss den Menschen das erklären. Und es gibt andere Länder, die tun das. Die tun das seit vielen Jahren. Die machen regelmäßige Katastrophenschutzübungen richtig mit den Leuten. Und es war immer so süß, die sagten dann immer, das kommt bei der Bevölkerung sehr gut an. Man kann der Bevölkerung auch die Wahrheit zumuten, wenn man ihnen denn erklärt, wie sie auch damit umzugehen haben.
Naja, wenn es ums Leben geht, glaube ich, ist jeder froh, wenn er diese Informationen hat.
Und ich habe in den USA gelebt und da kommen wir wieder zurück nach Texas. Da gibt es eine Hurricane Season. Da wird man bombardiert, also sogar schon als ich vor 30 Jahren da war, mit Warnungen. Jeder Wettersender erzählt einem rauf und runter und da zieht das Ding lang und dann bedeutet das das und bereitet euch vor und passt auf euch auf und es gibt diese Winde und die machen das plastisch, die machen das. Bei uns macht das inzwischen Jörg Kachelmann, ist da einer der Vorreiter, der das eben macht, der sagt, wenn ihr euch unter einen Baum stellt, dann fällt da ein Ast runter, dann seid ihr tot. Genau. Ja. So haben wir in Deutschland das aber irgendwie, das haben wir ja noch nie gemacht. Der Deutsche Wetterdienst gibt dann irgendwelche verklausulierten Windböenmeldungen raus, mit denen keiner was anfangen kann. Ja. Wie sagte Jörg Kachelmann im Untersuchungsausschuss so schön, da müsste stehen, wenn ihr in den Keller geht, seid ihr tot. Das traut sich aber in Deutschland keiner. Ach nein, wir können die Leute ja nicht so verschrecken. Doch, doch, wir müssen sie erschrecken.
Wenn das die Konsequenz ist, dann ist das genau die Formulierung, die man in diesem Moment braucht.
Exakt, exakt. Und was haben sie den Leuten im Ahrtal gesagt? Haltet die Abflüsse im Auge. Hä? Was soll ich denn damit anfangen? Als Normalmensch. Ja, da stand eben nicht, man hat dann vielleicht gesagt, noch gehen sie vielleicht nicht in den Keller. Aber typisch deutsch ist eben, bloß niemanden zu hart anfassen, bloß niemanden verschrecken. Das ist in so einer Katastrophensituation aber genau das Falsche. Da muss ich den Leuten sagen, geht in den 1. Stock. Meidet Erdgeschoss. legt euch nicht ins Bett. Das wären die klaren Ansagen. Es gibt inzwischen, wie gesagt, ich bin ein großer Fan von Kachelmann-Wetter, weil der das tut. Weil der genauso kommuniziert und damit kann der Mensch was anfangen. Und die alte Nachrichtenregel ist, wenn es mir zu den Ohren rauskommt, ein Thema, dann haben es die Menschen gerade erst angefangen wahrzunehmen. Es reicht nicht, es einmal zu sagen, es reicht auch nicht, es zweimal zu sagen. Man muss bei so einer Katastrophe auf allen Wellen, auf allen Dimensionen warnen, warnen, warnen. Und eine meiner größten Entsetzenssachen war, dass niemand auf die Idee gekommen ist, von diesen ganzen Bürgermeistern im Ahrtal, geschweige denn der Landrat, einfach mal die Medien anzurufen. Einfach mal jemanden anzurufen.
Ja, einfach Öffentlichkeit schaffen und zwar ziemlich schnell.
Richtig.
Jetzt ist es ja so, wenn man unangenehme Dinge verbreitet. Das ist immer diese Geschichte, dass man dann schnell auch in so einen Sog gerät. War das bei Ihnen auch so?
In was für einen Sog?
Naja, dass man auf einmal auch in der Kritik steht.
Ich muss wirklich was Erstaunliches berichten. Ich habe noch nie so viel Lob bekommen wie für dieses Buch. Ich habe noch nie so viele begeisterte Zuschriften bekommen wie für dieses Buch. Ich habe noch nie so viele Menschen erlebt, die sich bedankt haben bei mir. Das bin ich nicht gewöhnt als Nachrichtenjournalistin. Nachrichtenjournalisten arbeiten meistens im Hintergrund. Die kriegen eigentlich gar keinen Lob. Die machen ihren Job und hauen die Nachrichten raus und das wird konsumiert und gut ist und dann ist der nächste Tag. Was ich bei diesem Buch erlebt habe, hat mich wirklich erschüttert sozusagen. Also auch im Positiven wie im Negativen, wenn man so will. Also das Negative, nein, ich bin weder angefeindet worden, noch hat sich irgendeiner bemüßigt gefühlt, mich zu verklagen. Ich erfahre eigentlich tiefsten Respekt, Dank und Anerkennung dafür. Das muss ich jetzt wirklich mal so sagen. Ich treffe dann Menschen, die sagen, oh, das war aber mutig. Dann gucke ich die an und sage, wieso? Ich finde mich nicht mutig. Ich finde, ich mache einfach das, was meine Pflicht und Schuldigkeit als Journalistin ist. Ich kläre auf, ich versuche etwas zu bewirken, dass sich etwas ändert. Ich versuche genau das zu tun, was Journalisten machen. Ich lege den Finger in die Wunde und sage, da läuft es nicht richtig, das müssen wir besser machen. Und ich glaube, ich bewirke sogar was. Wenn ich sehe, was der Innenminister ankündigt in Sachen Neuordnung des Katastrophenschutzes, bei dieser Pressekonferenz mit Ministerpräsident Schweizer und Innenminister Ebling habe ich an mancher Stelle gedacht, die haben mein Buch gelesen. Die Formulierung kenne ich irgendwie. Die Helden der Flutnacht sind inzwischen, wie ich eine Überschrift eines meiner Kapitel genannt habe. Das ist irgendwie ein gängiger Topos geworden. Den habe, glaube ich, ich erfunden. Also nein, ich habe tatsächlich, man wird vorsichtig angeguckt, die Leute sind, sie wissen, dass sie mich nicht so schnell hinters Licht führen können, aber ich erlebe eigentlich Respekt, großen Respekt. Und ich finde das bemerkenswert. Ja, also nein, ich werde für dieses Buch im Gegenteil nicht angefeindet.
Dann danke ich für den Einblick und ich würde sagen, bleiben wir neugierig.
Unbedingt, ganz wichtig und machen wir was draus vor allen Dingen. Ich bin ein Fan von Michelle Obama, die eine großartige Rede auf der Democratic Convention gehalten hat und die immer endete mit dem Satz, do something. Machen wir was draus, tun wir was, packen wir es an.
Danke für das Gespräch.
Sehr, sehr gerne. Ich danke, hier sein zu dürfen.
So, das war ganz schön lang. Haben wir jetzt einen Termin verpasst? Oh, das stimmt. Was war denn? Das war noch eine Pressekonferenz.
Ja.
Werbung. So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Keine Ahnung.
Und so klingt der Speedlearner. Was habt ihr heute in der Schule gemacht?
Heute haben wir sehr viel über Afrika gelernt. Soll ich bei den ägyptischen Pharaonen anfangen und bei den Zulu-Kriegen aufhören? Oder interessiert es dich in Wirklichkeit gar nicht?
Speedlearning. Für bessere Noten. Wie wir vom Hoffnungslerner zum Speedlearner werden. Jetzt überall im Buchhandel. Speedlearning.